Trondheim wird belagert. Und vier Pornomacker aus der Provinz haben nichts Besseres zu tun, als über Brettspiele zu labern. Das finden wir gut. Deswegen wird diese Folge Meeple-Porn präsentiert von Spieleoffensive.de, Deutschlands größtem Onlineshop für Brettspiele.
Ja, das ist der Brettspiel-Podcast, mit dem wir immer Probleme haben. Wenn Sie sich den vielleicht mal anhören könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt eine Baggerschaufel rum?
Warum hast du einen Mops auf dem Schoß?
Ja, dann blas mir doch einen.
Meeple-Porn.
Test, Test. Möchte einer von euch vielleicht diese Woche mal die Anmoderation übernehmen?
Ich bin zu schüchtern.
Seltschuk, deine große Stunde ist gekommen.
Nein, nicht schon wieder, Alter.
Wann hast du zuletzt Anmod gemacht? Seltschuk, bitte.
Das letzte Mal, als du es nicht gemacht hast, habe ich es gemacht. Und dann habe ich Chris verteidigt, dass er es nicht machen muss. Und jetzt reitet mich Chris wieder rein.
Seltschuk, du brauchst nicht stottern, mach einfach die Anmod.
Hi Leute und herzlich willkommen zu Meeple-Porn. Neue Folge, neues Glück, neue Woche, neues Glück. Was geht ab? Hey Chris, und wie war deine Woche?
Das war eine Peak-Anmod, Seljuk. Meine Woche war supi.
Und Stefan, wie war so deine Woche?
Meine Woche war auch total unterhaltsam. Schön,
kannst dass du deine Stimme ein bisschen verstellen, damit du dich anpassen kannst?
Hey, schön, dass ich jetzt auch dabei sein darf, auch in dieser Folge. Meine Woche war fantastisch. Ich habe viele tolle Sachen zu erzählen.
Boah, ich hab, es okay, ja, läuft.
Kein Ding, Leute, kein Ding.
Folge 277.
Ich carry das Ding, scheiß drauf.
Digga, ich bin ein kleines bisschen verwirrt, ob wir jetzt bei Folge 277 sind, weil ich irgendwie beim letzten Mal irgendwie beim Folgentitel irgendwie zumindest im Stream 267 reingedattert habe und es ist einfach nur ein Fiebertraum.
Glaub, auf jeden Fall 200 Folgen mehr als Brettheim-Stories, das wissen wir schon mal.
Zwei.
Junge, heute der Tiefstaffel. Ich kann das Ding überhaupt als Messlatte sehen. Ich finde das so krass, Alter.
Der Potty und der Heider, Alter, die müssen quasi so ein heftiger Dorn, also weißt du, so ein Dorn in deinem Arsch sein, dass die dir immer noch präsent sind irgendwo in deinem Kopf, Digga.
Ich mag die beiden halt einfach, auch wenn die mich nicht mögen.
Warum glaubst du halt, dass die dich nicht mögen?
Ach, Stefan, guck mal, esse jetzt dieser content-geiernde Pisser, wie er jetzt wieder versucht,
du
irgendwas
sagen, was Content ist? Du hast gerade so schön betont, sag mal, was Content ist.
Also, meine Freunde, ich kann auch sofort auf die Couch gehen oder wir machen jetzt eine Folge, die mich nicht abfuckt. Ey, komm, wir waren ja vorhin, ja, der Stefan hat gesagt, boah, hör auf zu reden, nur wir starten jetzt die Folge, sonst kein Futter verschießen. Im Chat wurde nämlich gerade was gefragt von wegen, wann Chris bei Ben unscripted?
Was ist Ben unscripted? Mir sagt es gerade
gar glaub, nicht. Das ist so ein Typ, der auch, ich glaube, das ist auch so ein Typ, der jetzt irgendwie irgendeinen Nazi eingeladen hat oder irgendwie sowas. Und weil er meinte, er muss mit jedem reden, aber damit gibt er wirklich falschen Leuten die Bühne, weil er dann damit halt auch, ja, die Scheiße, die Leute labern, bleiben ja auch öffentlich stehen, weißt du? Und das ist halt, ja, naja, ist auch egal. Brauchen wir es nicht drüber diskutieren, weil ich kenne ihn selber nicht und habe da nichts verfolgt, deswegen will ich da jetzt auch gar nicht meine Meinung zu abgeben. Warum ich das Thema aber gerade im Chat aufgefasst habe, ist, dass für mich so eine minimale kleine Welt zusammengebrochen ist, auch wenn der Typ wahrscheinlich irgendwie auch ein kleiner Holzkopf ist, whatever. Ich weiß nicht, vielleicht viele von euch kennt, viele von euch nicht. Kennt ihr beiden die Band Die Kassierer?
Nein. Ja klar, Junge, Alter.
Was fragst du nach Bands, Digga? Ich
warte, Stefan, die haben Songs wie Blumenkohl am Pillemann, Rudelfick im Altersheim, Sex mit dem Sozialarbeiter.
Alter, und so. Der war geil, das Song.
Mann. Nein, aber es ist wirklich, also das sind so, das ist eine sehr, sehr pipi-kaka-humorige Punk-Band, ja. Deutsche, die schon sehr lange gibt.
Wie ist nochmal der Frontsänger, Alter?
Wölfi. Ich
kann den Namen nicht meinen.
Wie? Wölfi.
Und Seljuk
labert halt, er kennt ihn auch nicht. Aber das Lustige ist halt, dass der Sänger von den Kassierern sogar in meiner fucking Straße hier wohnt. So. Und irgendwie, das war halt immer schon, ich hab's halt selber nicht gehört mehr, aber das ist halt trotzdem so eine Größe und ist halt eine Punkband, Digga. Und jetzt habe ich über Social Media mitbekommen, dass der Sänger von den Kassierern, also von einer vermeintlich linken, weil ja Punkband sollte so sein, antifaschistisch, bla bla, der war jetzt im Podcast von dem Sänger von Freiwild. Also, ne, und also Freiwild, ich glaube, die haben auch nie selber ausgesprochen, dass sie recht sind oder whatever. Aber Bruder, die haben halt nur Fascho-Hörer, die Leute, also es ist halt eine, die spielen auch sehr mit diesem ganzen Deutschen, Vaterlandstolz, bla bla bla. Also, obvious für alle Linken ist das eine Fascho-Band, sagen wir es mal so. Bruder, dann setzt der fucking Sänger von den Kassierern sich einfach bei dieser Nazi-Band in einem Podcast und laberte so, als ob nichts ist und ja, ihr nehmt ein neues Album auf, dies, das, wo denke ich mir, Digga, was ist das für eine Welt, Alter?
Alter. Also aber das. Ist das jetzt einfach nur von dir gesagt, dass es eine Nazi-Band ist? Oder ist es, die bewegen sich einfach so auf der Grenze?
Es ist nur Grauzone.
Ich glaube, das gehört so in die Kategorie von, ich nehme alle Fans mit, wenn ich die Rechten liegen lasse, dann habe ich halt irgendwie keine Ahnung. Hier Fantasiezahl 5000 Fans.
Ja, pass auf,
dann nehme ich die auch noch mit, dann ist die Halle voll.
Ja, pass auf, das ist nachvollziehbar, wenn du eine Rockband hast. Ja, das ist nachvollziehbar, wenn du eine Metalband hast oder whatever. Dann kannst du das ja auch alles irgendwo machen. Aber, Digga, für mich waren die, zumindest für mich, waren die Kassierer immer eine Punkband, Bruder. Und ey, also keine Ahnung, mich hat es auf jeden Fall schockiert zu sehen, ja, der typischen Alt und der hat sich auch, glaube ich, viele Gehirnzellen weggetrunken in seinem Leben. Aber ey, keine Ahnung. Also ich finde, man sollte halt einfach da einfach eine klare rote Linie ziehen und sollte da irgendwie nicht irgendwie sich als Punk irgendwie, als vermeintlicher Punk bei irgendeinem vermeintlichen Fascho in einem Podcast setzen. Aber naja,
egal. Wenn der jetzt zum Promo-Zweck nur da gewesen ist, oder ich meine, wenn der jetzt da gewesen ist, um quasi die linke Art nochmal zu promoten und vielleicht in den wirklich mal in den Diskurs zu gehen und vielleicht sogar Leute mit seiner politischen Meinung quasi zu überzeugen oder zumindest die anderen ins Zweifeln zu bringen, die da sonst halt eben eher auf der rechten Sphäre des Lebens unterwegs sind, dann könnte ich es noch verstehen. Aber wenn der jetzt dann nur hingegangen ist, oh, ich nehme das Album auf und es war halt eben nicht so, er hat keine Werbung oder nicht für seine Werte eingestanden, und sondern hat sich nur angepasst, dann finde ich das auch fraglich. Aber ansonsten könnte man immer sagen, ey, guck mal, der ist auch nicht so, also wir reden gar nicht mit Nazis, wir haben keinen Bock auf die, so, weißt du. Aber es muss ja vielleicht trotzdem, also irgendwie muss ja auch für Konflikte, so muss immer ein Dialog auch stattfinden, weißt du, weil ich meine, und wenn du dann Reichweite hast und der anderen auch Reichweite und dann vermischt sich das einfach mal, damit man mal in einen offenen Diskurs irgendwie kommt oder überhaupt ins Gespräch kommt, weißt du, was für uns ja gar nicht möglich wäre. Wir können uns das ja gar nicht vorstellen, dass wir mit solchen Leuten irgendwie reden, so, weißt du, was ich meine?
Ja, weil ich denke mir halt auch, also was erhofft man sich denn dann? Also gerade wenn so von so Leuten, die wirklich so, ich sag es mal so, faschistisch sind, dass sie halt auch irgendwie, also sagen wir so, es gibt so viele Gerüchte über die und Anklagen und oder Anhaltspunkte, warum die recht sind, mit was für Bands die abhängen, was für Festivals sie gespielt haben und was für Songtexte sie haben und. Und sie haben sie auch noch nie dementiert, also sie haben jetzt irgendwie noch nie wirklich das Gegenteiliges gesagt, aber bla bla bla, weil die sich natürlich die Leute auch nicht verprellen wollen. Aber ich denke mir halt, wie willst du mit solchen Leuten in einen vernünftigen Diskurs gehen? Das ist genauso wie wenn jetzt beispielsweise militante Veganerin, militanter Veganer, irgendwelche anderen Social-Media-Leute, wenn die sich dann im Cube of Truth irgendwo auf die Straße stellen und irgendwie dann so eine Aktion machen, wie zum Beispiel, ja, hier, die tun dann so, als ob die Hundefleisch austeilen. Einfach nur, weil die da Leute sehen wollen, die dann darauf reagieren und sagen, ey, ihr könnt euch kein Hundefleisch anbieten. Und dann gehen die mit den Leuten in den Diskurs und so, ja, aber warum ist denn jetzt ein Hund für dich was anderes wie Schwein und solche Sachen, weißt du? Und da siehst du aber auch, da sind so viele Leute bei, da, Digga, das, ey, ich habe manchmal das Gefühl, dass gewisse Leute so tief in ihrem Sumpf drinstecken, dass da ein Diskurs sich gar nicht lohnt. Also ich glaube auf jeden Fall, dass halt zumindest
da... erreicht man nicht, ne? Hat man auch oft das Gefühl, einfach so. Du brauchst ja da auch gar nicht jetzt irgendwie weiter zu erzählen oder was zu machen oder so.
Ja, du siehst ja auch gerade im AfD-Kontext. Und wenn du das jetzt mal auch so generell auf Politik siehst, Politik siehst, wenn du jetzt mal zum Beispiel hier Donald Trump ansiehst, Digga, da wird ja jeden Tag so viel Scheiße gelabert und so viel Scheiße gemacht. Und es gibt 1 Million Argumente gegen alles, was diese Personen machen. Und die halten trotzdem daran fest, weil das einfach deren Weltbild ist. Das ist einfach verschwendet. Und ich sag halt einfach, geht nicht einfach, Leute, das sage ich euch jetzt nochmal so, das ist halt meine Meinung. Alter, redet nicht mit Faschos. Alter, redet nicht mit Faschos. Ganz klare Kante, gebt denen, vor allem gerade wenn ihr Content generiert, gebt denen keine Bühne, Alter. Meinetwegen redet mit denen privat irgendwo und, aber ey, Leute, am besten redet gar nicht mit Faschos, scheiß drauf. Die Leute sind verloren. Also, das ist halt einfach, wer wirklich alles auf Menschenhass setzt, der ist verloren, Digga.
Ja. Okay, eine Frage kurz.
Ja.
Ich verstehe ja wenig von Musik so, aber jetzt gerade aus der linken Seite, wenn jetzt eine Band einen Song hätte,
Das wär ihr Debütsong. Das wäre jetzt ihr erster Song, den sie gemacht haben. Und dieser Song heißt Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein.
Und der Song, schon kritisch.
Das sagen wir mal, okay, wir sagen so. Ja. Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Und der Songtext, du hörst den Song an und der Songtext geht auch, ja, hier aufgewachsen auf dem Fußballplatz und immer mit meinem Trikot der deutschen Fahne und so weiter und so fort und immer auf dem Nationalspiel und geil, wisst ihr noch, Helmut Kohl und so. Und erzählt halt eben über Deutschland und wie stolz er ist, ein Deutscher zu sein. Gehört das schon in so eine Richtung? Würdest du schon sagen, dass das schon in eine Richtung geht, wo du schon sagst, so, ja, das ist mir...
Ey, keine Ahnung, ich denke mal...
Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Okay. Natürlich ist es jetzt erstmal nichts Verbotenes so, aber, ey, ich weiß nicht, ich finde, Nationalstolz zieht halt immer auch ein gewisses Publikum an und die Frage ist halt immer, was ist Nationalstolz und kannst du überhaupt stolz auf dein Land sein und jetzt gerade jetzt mal wie ein Land wie Deutschland. Also ich denke mir so, warum Nationalstolz, Digga? Sei stolz auf irgendwas, was du gemacht hast, sei stolz auf irgendwas, was du aufgebaut hast oder whatever. Aber stolz auf ein Land zu sein, so, du hast in der Geburtenlotterie gewonnen, bist dann in irgendeinem Land geboren, wo du nichts für kannst, Alter. Bist in einem Land geboren, was wirklich wahrscheinlich die meisten Länder halt echt eine beschissene Vergangenheit hatte, gerade mit Kriegen ja. Und auch generell lief hier nicht gut. Also ich finde einfach, es gibt Nationalstolz sollte es nicht geben. Also für mich gibt's das nicht. Und ich finde, Nationalstolz zieht auch immer irgendwie komische Leute an. Also ich finde es auch immer kritisch so, ja Leute, Fußball schön und gut, aber ich finde es auch immer mit so Deutschland-Trikots rumlaufen und so. Ich weiß, keine Ahnung, vielleicht liegt es auch einfach daran, weil ich mich nicht nehme, ne, aber ich finde halt, ja.
Ich verbinde immer mit National, also wenn es um Nationalstolz geht, versuche ich immer eben den positiven Nationalstolz zu sehen, wenn man sagt, also wenn ich zum Beispiel jetzt über Deutschland rede, sage ich immer, geiles Land, ich liebe es, dass ich hier geboren bin, aufgewachsen bin und so weiter und so fort. Aber wenn es in Sachen Krieg und Co. geht, habe ich theoretisch keine Flagge. Ich habe nur eine Familie.
Ja.
Versteht ihr, was ich meine?
Ja, voll.
Also da trennt sich dann bei mir dann so dieses Flaggendenken, dass ich dann denke, ich würde gefühlt für keine Flagge, wenn es nicht sein muss, weil meine Familie halt da sitzt, aber wenn es nicht sein muss, würde ich halt für keine Flagge mir eine Kugel einfangen, weil die Flagge, die schert sich nicht zu mir.
Ey, Paul, du siehst es ja auch einfach an unterschiedlichsten Ländern, dass halt irgendwie, ich habe das Gefühl, dass immer Leute, die viel mit Flaggen in Verbindung gebracht werden, sind auch immer Leute, die so politisch sehr radikal sind und meiner Meinung nach immer, sei es zum Beispiel Amerika, so irgendwie so ein kolonialistisches Land irgendwie, was irgendwie sich Land angeeignet hat, was ihnen nicht gehört hat, die dann dort die Bevölkerung ausgelöscht hat, das Land sich angeeignet hat und jetzt in einem Land, was die sich selbst geraubt haben, dann dort mit einer Einwanderungsbehörde, Alter, im Gestapo-Style, da einfach alle migrantisch gelesenen Menschen, egal ob die einen Pass haben oder nicht, einfach rausknüppelt in irgendwelche Lagersperren und so. Und dann denke ich mir so, ja, aber das ist damit das, was zu Nationalstolz irgendwie, also das Nationalstolz führt dahin.
Also heißt es wirklich, dass das indigene Volk in Amerika kein amerikanisches Volk ist?
Nee, Bruder, du siehst es ja auch an den ganzen Protesten, wenn die schreien, I'm a citizen. Die Leute werden da festgenommen, weil sie migrantisch gelesen sind. Das ist dann egal, ob sie Mexikaner sind, Puerto Rican.
Ich rede von dem indigenen Volk.
Ich glaube, die sind theoretisch, glaube ich, auch keine normalen Bürger. Also ich glaube, die werden da auf jeden Fall auch wie Bürger zweiter Klasse behandelt.
Oder zur Schau irgendwie gestellt, weil, guck mal, So waren sie, bevor wir gekommen sind. Und jetzt haben wir eine Freiheit.
Es ist halt wirklich neu kritisch. Und deswegen sage ich halt, und gerade als Band, wenn du dann irgendwie noch so nationalstolz irgendwie propagierst und ich weiß nicht so, es ist halt meiner Meinung nach auch wieder so ein, ey, alles so kolonialistische Scheiße. Die letzten Jahrtausende irgendwelche Kriege geführt von irgendwelchen Königen, irgendwelche Grenzen wurden gezogen und jetzt haben Länder irgendwelche Namen und dann werden irgendwelche Grenzen mit Waffen verteidigt, irgendwelche Flüchtlinge sterben auf dem Mittelmeer und ersaufen und weil irgendwie ein Schutzwall um Europa irgendwie gerichtet wird, um hier irgendwie den Wohlstand von irgendwelchen Milliardären zu schützen, wo ich mir denke, Alter, yo, was ist das für eine Scheiße, Alter? Es verrecken irgendwo Menschen so, weil die in irgendeinem Land wohnen und dann sagen, ja, wir haben hier eine Milliarde. Ach, keine Ahnung, Digga. Ey, ich weiß nicht, wo wir gerade abgebogen sind, aber.
Ja, ja. Ich finde aber trotzdem diesen Sprachgebrauch, den man so sich über die letzten Jahrzehnte oder wahrscheinlich schon die Jahrhunderte schon irgendwie angelegt hat, dass man halt immer so pauschal über Länder redet. Gerade so, guck mal, zum Beispiel in Deutschland redet man über die Amis halt immer, ja, die sind irgendwie dumm. Die sind irgendwie so, man schert die halt alle, man sagt halt einfach die Amis. Und dann sind die einfach alle über einen Kamm geschert. Genauso, wie wenn man hier, keine Ahnung, sein Handy in die Hand nimmt und sagt, das ist alles sowieso nur China-Schrott. Und dann ist einfach China einfach einmal komplett über einen Kamm geschert. Ja, ja. Weißt du, so diese typischen Dinger. Und ich weiß nicht, aber irgendwann mal ist mir, auch wenn das klar ist, fällt es einem auf, wie pauschal und wie locker man das auch immer über die Lippen bringt, indem man sagt, ja, der China-Schrott, ja, klar, deine Klamotten wurden von indischen Kindern geknüpft. Warum nur Inder, Mann, Alter? Das kann doch auch ein anderes Kind sein.
Ja, und das ist richtig gut, dass du das reflektierst, weil wir können uns das ja auch auf uns beziehen. Und das merkt man ja vielleicht auch, sagen wir es mal, ab Minute 1 unseres Contents, den wir mal gemacht haben, bis jetzt hierhin, dass man sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Und ey, das ist halt super gut, gerade wenn man sich jetzt irgendwie als, egal was man wählt, aber ich würde jetzt erstmal sagen, dass wir alle auf jeden Fall antifaschistisch sind und alle was gegen Nazis haben. Und trotzdem erwischt man sich manchmal dabei, weil man da nie drüber nachgedacht hat, dass man durch solche Sachen so einen kleinen Alltagsrassismus unterstützt. Ne? Sei es mal so ein Seldschuk-Dönerbuden-Joke oder sei es mal mit Stefan hier, der Inder macht hier seinen Telefonscam oder so. Und ja, das sind Sachen, die.
Ich würde auch Stefan auf jeden Fall den Zeigefinger heben.
Nein. Ja, und wegen Theo Müller, aber das ist eine andere Geschichte. Nein, aber das sind auf Sachen, auf die man achten sollte. Und ne, uns passieren die Fehler ja auch noch. Aber man sollte
dir und mir nicht, aber Stefan passieren
sie. Uns allen passieren diese Fehler, aber wir sollten halt auf jeden Fall immer darauf achten, dass man das halt irgendwie umgeht oder dann zumindest bemerkt. Und ja, das ist halt auf jeden Fall. Aber es war halt immer so, aber es kann sich alles ändern, Leute. Deswegen weiter geht's. Sollen wir mal in die Kommentare driften, bevor wir weiter irgendwie Politik ab.
Dass Stefan auch keine Chance hat, sich zu verteidigen. Stefan, das ist auch richtig so.
Stefan, hast du heute schon eine Müllermilch getrunken, Stefan?
Ich hole mir gerade mal kurz einen Schokoladenschaumkuss.
Stefan, holst du dir jetzt mal eine Müllermilch?
Nein, ich hole mir jetzt auch keine Müllermilch. Und ich möchte, dass ich geframe hier auf. Ich möchte auch, dass Alois Müller in diesem Podcast eine Bühne geboten werde, weil ich einmal in geistiger Umnachtung einen veganen Milchreis gekauft habe. Ich kaufe seit Jahren, kaufe ich nichts von diesen Bastarden, weil sie alles nur Molkereiprodukte anbieten.
Du willst.
Dann habe ich das gekauft. Der Stefan hat den nur gekauft, weil das die WM-Version war und da war eine Deutschlandfahne drauf.
Safe call, Alter. Safe call, und ich sag euch, ihr seid gefickt, wenn
Ahoi Deutsch-Türk, naja, das war hier eine Werbung, Deutsch-Türkei-Freundschaftsspiel.
Irgendwelche Dinger aufgemacht, irgendwelche Truhen aufgewacht werden, von denen man nichts weiß und dann Hitchler und irgendwie die Ahoi-Brause noch irgendwie damit in Verbindung gebracht wird, dann seid ihr gefickt.
Paulaner hell, alkoholfrei, Münchner hell. Oh. Da habe ich auch letztens, meine ich, was gelesen zu haben. Der hat auch so richtig tradiert, der Herr Paulaner.
Ist halt blau.
Ja, der Rand um eine Dose ist blau, so das ist wie so ein Hanky-Code. Ja. Da an dieser Dose, der da eingebaut ist.
AfD blau. Ja, feuer mal den AfD-Jingle ab.
Ja, stark.
Feuer, Mann.
Kann man so stehen lassen.
Oh, ey, Stasek, bitte keine blauen Herzen mehr, aus Spaß hier in unsere. Wenn Leute neu reinkommen, die denken, sie sind falsch abgebogen.
Aber ich feiere ja trotzdem.
Aber sogar den Leuten fällt es auf. Kommt ihr gerade reingekommen, schon wieder das Müllergate. Schon wieder, Leute. Die rückt mich denn voll schlechtes Licht, Digga. Also würde ich da mitlaufen oder so. So, wollen wir mal Kommentare machen vielleicht eventuell?
Ja.
Hat da einer was vorbereitet eventuell?
Ja, Seldschuk wird dann.
Kommentare. Bester Brettspiel-Podcast aller Zeiten.
Alter, Digga, geisteskrank.
Sind mal viel zu wenig Pimmelwitze.
Oh mein Gott, Chris ist so cute.
Ach du Scheiße, Alter.
Was ist los, Seldschuk?
Okay, ich reise in die Vergangenheit zurück, weil da sind Dinger dabei, leckt mich am Arsch, Alter. Die Leute.
Die finde ich immer am spannendsten, na, das irgendwelche aus der Vergangenheit. Okay. Sagst du auch welche Folge immer?
Ja, also. okay, also Puja schreibt, zur Folge 109. Fabi will Feudum. Hey, ihr frechen Worker-Place-Maß. Ihr argumentiert, streitet, flucht und seid parteiisch zu Feudum. Kurz gefasst, Chris sagt, dass es seine absolute Nummer 1-Spiel ist. Stefan schwört auf Feudum. Daniel hat kleine Kritikpunkte und wird dafür fertig gemacht. Und Selçuk behauptet zu Recht, dass Chris Feudum nur gut findet, weil Stefan es hypt. Also, alles wie immer. Mich würde mal interessieren, ob ihr heute das Spiel überhaupt noch besitzt und wie ihr es ratet. Schicke Küsse auf eure saftigen Feudums.
Alter, nee, das ist ein Lügner-Kommentar, weil ich habe es zuerst gehypt und Stefan hat es dann erst durch mich entdeckt.
Er hat da nicht richtig zugehört. Können wir die Kommentare leider nicht beantworten an der Stelle. Da können wir jetzt keine Meinung uns zu bilden, weil das entbehrt ja jegliche Grundlage. Mein Feudum ist schon lange weg, Digga. Ceausescu.
Vollidiot. Absoluter Vollidiot.
Seit wann hast du das denn schon mal gezockt? Wann hast du das letzte gezockt?
Absoluter Vollidiot.
Wann hast du das letzte gezockt? Sag doch mal kurz.
Dein Mikrofon ist gerade kaputt. Hallo?
Sag mal ganz kurz, wann hast du es?
Lest mal weiter vor. Ich habe das Mikrofon backt gerade rum.
Richtig geil, dass du so ein Spiel im Regal stehen hast, dass du einfach seit 1000 Jahren nicht zockst.
Und ich habe keine Ahnung, wie ich das letzte Mal gezockt habe, aber ich weiß, dass es der absolute Ultra-Banger ist, deswegen bleibt es hier.
Der Ultra-Banger, okay, alles klar. Also, wie ihr seht, so ist es. Okay, gehen wir zum nächsten Kommentar und zwar ist das zur Folge 162, Pyramide im Aschenbecher.
Boah, weiß ich noch, da habe ich reingekotzt, deswegen Pyramide im Aschenbecher.
Restro 666 schreibt: Danke an Chris fürs Schmatzen und die Vorstellung, wie er beim Arzt während einer Prostatauntersuchung abgemolken wird wie eine Kuh während einer Hungersnot.
Okay. Das ist wie ein Fieber-Podcast.
Nur eine Danksagung.
Digga.
Chris, du kannst mir das bitteschön sagen, Alter.
Bitteschön.
Okay, alles klar. Dann kommen wir zur Folge 174. Einen Moment. Muss dieses Ding noch weg. Folge 274, Wurf auf schwieriges Gelände. Oh Gott, ich muss den Namen jetzt irgendwie versuchen vorzulesen. Wedge-Upper-Keeper. Die Sonne scheint, der Ton ist weg und die Vögel zwitschern. Dann kommt der AfD-Unterstützer, der sich von Nudeln mit Sauerkraut und Ramen mit Bakame ernähren. Und ich frage mich, wie sich die Nazis das mit Japanern eigentlich in ihrer Rassenideologie erklärt haben. Bro, der war genauso geschrieben, wie ich ihn vorgelesen habe. Genauso wie er. Der war genauso geschrieben, wie ich ihn vorgelesen habe.
Ich konnte es nicht herleiten, wo er auf mir herkam.
Okay, also scheinbar kritisiert er gerade, wie Stefan gewisse Kulturen in sich
quasi
vereint.
Der AfD-Müller-Milchreis kollidiert quasi mit dem Rahmen, selbstgemachten Rahmen aus dem asiatischen Supermarkt sozusagen.
Und
da treffen
den Wakame. Absolute,
und den Wakame noch da oben. Absoluter Culture-Clash, hab ich recht. Aber Japan und Deutschland hat ja früher auch sehr gut mit harmoniert.
Ja, in keiner guten Beziehung, aber in einer Beziehung.
Ja, in deren Wahrnehmung zumindest.
Apropos Japan, habt ihr das mitbekommen, Alter, wie ehrenlos Trump, Alter, zu der japanischen Außenministerin war, was er gesagt hat?
Mm-mm. Wie hießen die Außenministerin eigentlich?
Ich weiß es nicht. Ey, pass auf, die waren im Weißen Haus und irgendwie, dann ging es irgendwie, ich weiß gar nicht, worüber die geredet haben, aber in dem Ausschnitt, den ich gesehen habe, sagte sie irgendwas zum Trump von wegen, ja, irgendwie wegen... Es ging auf jeden Fall darum, dass sie hintergangen wurden angeblich oder dass sie überrascht waren wegen dem Angriff irgendwie auf Iran oder irgendwie sowas, bla. Und dann sagte Trump, ja, warum beschwert ihr euch über die Überraschungen? Mit Überraschungen kennen die Japaner sich doch am besten aus. Oder wie war das damals mit Pearl Harbor? Junge, und die sitzt da so und denkt, Junge, die Außenministerin wusste gar nicht, was sie sagen soll, Alter. Auf einmal kommt er mit, ja, ihr seid doch hier die Hinterfotzigen. Was habt ihr denn mit Pearl Harbor gemacht? So aus dem Nichts, Alter. Dieser Typ ist einfach so dement Endstadium, ey.
Okay. Digga, der muss aus seinem Kopf raus. Ich sag dir ganz ehrlich, Digga, du musst dein Social Media, was das betrifft.
Der Politik-Talk geht hier ein bisschen heute zu weit, Leute.
Digga, du musst da aus diesem Loch raus, Chris, Digga. Ich häng da auch, deswegen, Alter.
Stefan, bleib du bei Michael Schloter, ich bleib bei Donald Trump.
So, Folge 275, Bieratem bei den Hausaufgaben. Danger Danny 0815 schreibt: Ihr seid Mama, wo finde ich die Enter-Taste, kleine Bastarde? Jetzt zum Thema. Könnt ihr mal den nicht enden wollenden Monolog über TCGs und Warhammer 40902 lassen? Das hat doch nichts mit Boardgames zu tun. Hust. Was haltet ihr eigentlich von Brass Pittsburgh? Erstmal zum ersten Teil nein und zum zweiten Teil später.
Seljuk hat da was gekocht für euch, Leute. Bleibt dran.
Okay. Aber danke, danke auf jeden Fall für die Erinnerung, Ninja Danny. Dann gehen wir zum nächsten Kommentar von Steph. Der ist in Folge 276, das uralte. Oh Gott, was Stefan, was ist das? Ist bei mir abgeschnitten. Hausschwein. Okay. Ja, ich weiß auch nicht, wo dieser. Ich weiß auch nicht, was das alles mit dem Hausschwein zu tun hat. Kannst du
das ist ein Hausschwein.
Erklären? Ja, er hat doch unser Zuhörer. Wahrscheinlich war das hier der Bruder von Yannick, der die Einsendung geschickt hat. Der hat da gesagt: Schweine wollen ja gar nicht uralt werden, Hausschweine. Ach so. Weil sonst sterben die einen des natürlichen Todes, deswegen wollen die ja lieber erledigt werden.
Big Brain Move, okay, alles klar. Steph schreibt: richtige Content-Bombe. Finde ich schön, dass Digger mal wieder Good Vibes beim Zocken hatte. Chris habe ich voll gefühlt, wie er gegen den Tierrechtbrief abgeraged ist. Seljuk wieder mal redaktionell voll auf der Höhe. Good job, danke.
Danke fürs Kompliment. Gut
analysiert. Eine Vierteltausend Folgen. Wir kommen jedes Mal mit nichts, mit so einer Rakete aus dem Arsch geschossen und machen so hier Premium-Content.
Und weißt du, andere Podcaster, so wie Brett-Time-Stories, die holen einfach die Folge aus dem Schweineeimer, weißt du? Aber wir zaubern hier richtig schön auf dem
Keramik. Vor allen Dingen, unser Schweineeimer ist wie damals, alter, weißt du, hier im Friesland-Stern. Der fette Wilfried, weißt du, aus dem Schweineeimer, als die Spaghetti, der war halt so, das ist ja Real Talk, das war einfach so. Die Spaghetti aus dem Schweineeimer und dann schön bei Helmut unter die kalte Brause. Auf den Teller, ab in die Mikro, 3 Minuten, ping, Tomatensauce drüber, Kinderessen ist fertig.
Pinocchio-Teller, erstmal in die Mikrowelle reingewichst.
Komplett oh heftig. Vor allen Dingen, es ist ja nicht für seinen Feind, es ist einfach nur so random für ein Kind. Weißt du, was da vorne
die wahrscheinlich noch 11 Euro für den Teller bezahlt haben.
Weißt du, das ist so gottlos. Weißt du, okay, einfach so random, er hat dieses Kind nie gesehen, aber ich habe das Kind ja vorne schon gesehen. Und weiß, okay, Wilfried will jetzt, dass genau dieses Kind die Spaghetti aus dem Schweineeimer, die vorher von Helmut abgebraust worden sind. Der Hartmut hieß er von
der Hartmut. Aber ohne Scheiß, es ist doch wie mit Nadine the Brain, die Orga. Für die Kinder kann es doch mal aus der Dose sein.
Ja, Dose ist ja immer noch besser als aus dem Schweineeimer.
Kindermagen ist nicht so empfindlich, Digga.
Okay, Leute, die Kommentarsektion ist heute sehr kurz, deswegen der letzte Kommentar.
Kommt davon, weil Stefan die Folgen immer 3 Tage später hochlädt. Leute, monatelang, jahrelang macht Stefan sich über Daniel lustig und beschwert sich, wenn man die Folge einen Tag zu spät kam. Ich werde direkt im Chat zugespammt, wenn mal die Folge einen Tag zu spät war und Stefan lädt die aber 3 Tage
ich
später
hoch. Das ist außerhalb meiner Verantwortung. Es ist mir nur
die Verantwortung haben sich gechanged.
Ich war im Urlaub, Digga, Alter.
Du hast keine Brettspielredaktion mehr, du musst da nichts mehr kochen, nichts mehr basteln.
Ich habe Brettspiele gespielt, ich war im Urlaub, ich habe Sachen.
Du hast keine Anleitung mehr
zu. Ich war im Theater, Digga. Ich habe auf einmal voll das Leben. Ich habe voll Sachen zu tun. So, Leute.
Welcome to my world, Stefan. Jetzt kannst du auch mal ein bisschen cutten.
Oha, wie die privilegiert miteinander reden. Welcome to my world, wo es Theater und Brettspiele gibt. Alles klar, Toni Torte schreibt. Also, ich würde den Podcast gerne mal wieder sonntags zum Frühstück mit meinen Kindern hören. Die wollen nicht zum x-ten Mal Assi-Toni oder King Orgasmus und Unterleib-Dynamo hören. Vielleicht kann Daniel ja wieder den Upload machen. Sehr gute Regelerklärung von Perfect Match. Konnte danach direkt losspielen. Ritsch, ratsch. Von gefährlich bis gemütlich. Eine Uhr um 12 Stücke Kuchen. Guten Appetit. Erzählschuck. Hab mir diese Woche La Cosa Nostra gekauft. Lohnt sich die Erweiterung oder reicht Grundspiel? Willst du was zu Perfect Match sagen, Stefan?
Ey, ich sag's dir ganz ehrlich. Das war komplett so. Ich weiß nicht, welche Synapsen da irgendwie nicht connected haben. Das war ja ein kompletter Schlaganfall, wie ich das Spiel erklärt habe. Das war echt mein absolutes Lowlight. Ab dem Moment wusste ich schon, okay, ich werde nie mehr irgendwelche Spiele-Reviews oder sowas
machen. Ich sagte ohne Scheiß, ich fand Spiel des Lebens fand ich spannender.
Selçuk, ich werde Perfect Match holen und wenn du zu Spiel da bist, werden wir das schön einmal zusammen zocken. Da no machen wir way, schön Alter. Einen schönen Ritsch, Instagram, Ratsch machen wir mal einen schönen Instagram-Livestream und dann machen wir schön von gemütlich bis Ritsch, gefährlich Ratsch. Halt eben Ritsch-Ratsch.
bezüglich La Cosa Nostra und Erweiterung, du brauchst Erweiterung auf jeden Fall nicht. Ich habe die Erweiterung zweimal gezockt und ich fand sie scheiße. Hab mir sogar aus der Erweiterung dann irgendwie einen sechsten Spieler zusammengebastelt, dass ich einfach irgendwas aus dem Spielmaterial mache. Deswegen, ich kann dir nur sagen, scheiß auf die Erweiterung, brauchst du nicht. Zu fünft ist das Ding sowieso besser als zu sechst. Ja, wenn du es dir selber basteln willst. Okay, dann wären wir soweit durch. Ich würde gerne weitermachen, Leute. Und zwar jetzt nicht mit Brettspielen, sondern ich habe drei Sachen geschaut, von denen ich eins ganz schnell abarbeite, ganz schnell.
Ja.
Und die anderen zwei möchte ich gerne mit euch besprechen.
Content zu.
Ich bin sehr gespannt.
Kann ich nicht ertragen. Ich bin der Brettspielroboter. Ich schreibe einen negativen Kommentar unter diese Folge. Diese Folge war Schrott. Selçuk hat wieder über irgendwelche Filme und Serien gesprochen. Eins
okay,
von
also,
10 Sternen.
Stell mal vor, du bist an der Perle und stehst gerade in der Küche, machst schmierst dir ein Brot und dann hörst du den Typen so reden. Du denkst dir auch, Digga, okay, was habe ich mir angelacht?
Digga, sie hat mittlerweile schon komplett, also ganz im Ernst, sie hat mittlerweile schon komplett durchstiegen, was hier für ein kaputtes System hier vorherrscht, ja?
Wen findet sie am sympathischsten von uns?
Sie hat den Podcast voll noch nicht gehört.
Mich. Okay. Und das sagt natürlich, jetzt weiß ich auch nicht, was das über sie jetzt aussagt. Also, da müssen
das
wir
sagt
sie,
nicht viel aus.
Müssen wir sie gegebenenfalls dann nochmal selber fragen.
Ey, Stefan.
Chris hat ihr, glaube ich, nach 2 Stunden bei Instagram eine Follower-Anfrage geschickt. So ganz so random.
Sie hatte mir doch vorher eine geschickt, oder nicht?
Nein. Und sie hatte die bis heute nicht angenommen, weil sie ihn ja noch nie persönlich gesehen hat. Sie findet das total weird, wenn sie ihn noch nie persönlich gesehen hat.
Ja. Läuft vom Spiel, Digga. Boah, die zieht jetzt zurück und sie kriegt nie wieder eine von mir, Alter.
Oh, das ist heftig, Alter. Das ist direkt schon von Anfang erzählt, an. Ja.
Verbrannte Erde, Digga.
Sie ist meine Feindin. Quasi unsere Zukunft auseinander, Chris.
Sie ist meine Feindin, Alter.
Okay. Also passt auf, der Schnellabriss ist und zwar für unsere Anime-Freunde, ich weiß, es sind Hentai-Freunde, aber ich nenne sie Anime-Freunde. Ihr könnt euch die Serie Der Sommer, in dem Hikaru starb, auf jeden Fall sparen. Ich habe sie geschaut und ich fand sie nicht so geil. Die ist auf Netflix und ich fand es auf jeden Fall nicht so geil. Falls jemanden gibt, der sie geil fand, kann er gerne kommentieren, aber ich fand sie scheiße. Jetzt kommen wir zu den Haupt.
Warum fandst du sie scheiße? Worum ging es denn da?
Ja, kurz gesagt, das passiert auch gleich in der ersten Folge. Ein junger Kerl, wahrscheinlich zwischen 14 und 16 oder sowas, steigt auf den Berg und geht verloren. Und die schicken Suchtrupp los. Und dabei rennt sein Kumpel, sein bester Kumpel, auch auf den Berg, ohne dass das eigentlich darf. Und findet seinen Kumpel tot auf dem Boden. Und weiß halt eben, scheiße, der ist gestorben. Und am nächsten Tag steht der Kumpel halt wieder auf der Matte. Und er sagt dann nichts erstmal, ist erstmal nur geschockt und glücklich, dass er wieder da ist. Aber am Ende des Tages sagt er zu ihm,
spoilerst du jetzt die ganze Spoilers?
Nein, das ist die erste Folge. Wer bist du eigentlich? Und der Kumpel ist dann ein bisschen so geschockt und denkt so in sich und guckt ihn nur an, fängt an zu heulen und sagt, bitte halt einfach die Schnauze, ich will dich nicht umbringen, vergiss es einfach. Und damit geht die Serie los. Schon interessant.
Oder? Anime?
Anime.
Anime?
Anime. Aber ist nichts, was jetzt so krass ist. Deswegen scheiß drauf. So, Leute, habt ihr schon mal von dem Film The Perfect Days gehört?
Nein. Erzähl uns alles. Perfect
Days, ja, weil ihr Kulturbanausen seid.
Ich war gestern im Theater am Anakurium, ja? Ich kann da gleich auch mal kulturell mal einen loslassen.
Was?
Was?
Wo warst du? Wie hieß das Theaterstück?
Unser Deutschlandmärchen.
Ja, Bruder, der hatte den
Gülçeter. Selçuk, der hatte den türkischer Autor.
Es geht um Selçuk, der hatte den Gutschein in seinem Müllermilch drin, deswegen ist er
100% und der ist auch mit der Flagge an dem Fenster vom Auto ist auch gefahren.
Ja, safe, Bruder, richtig, mit Deutschland-Trikot.
Also Leute, The Perfect Days ist ein japanischer Film, der wurde auch von den Japanern für die Oscars eingereicht. Ich habe nicht geschaut, ob der irgendwas gewonnen hat, aber das ist ein Film, der dich später wirklich wieder so zurücklässt zum Nachdenken, weil es ein wunderschöner Film ist, bei dem nichts passiert, absolut nichts. Und es geht um einen älteren Mann, der in Shibuya den Job hat, die Klos dort zu reinigen. Und dieser Film ist daraus entstanden, dass die in Shibuya anscheinend eine, sage ich mal, eine Reihe von Klos errichtet haben, die von krassen Designern designt wurden und wollten dann für diese Klos dort, eben das sind öffentliche Klos, wollten sie eine kleine Reportage haben, damit die das halt eben landesweit oder was auch immer senden können. Und der Regisseur hat sich dann, oder die Regisseurin, ich bin mich ganz sicher, ob es eine Frau oder ein Mann war, hat sich dann dazu entschieden, daraus einen Film zu machen, hat dann halt diesen Alltag von diesem Mann, der jetzt natürlich eine fiktive Figur ist, der dann halt jeden Morgen aufsteht und seine Tagesroutine hat und zum Kloputzen geht. Und dann macht er Feierabend und geht wieder nach Hause. Und dieser ganze Alltag wiederholt sich immer wieder und immer wieder. Und dieser Mann ist, müsst ihr euch vorstellen, der ist grundzufrieden mit seinem Leben, der ist super happy, der hat ist zwar ruhig, aber er hat für jeden Lächeln. Das ist auch kein verstecktes Lächeln oder sowas. Der ist wirklich zufrieden und glücklich. Und man verfolgt diesen Mann einfach durch seinen Tagesrhythmus so. Und letztendlich hat er eines der krassesten Jobs, die man sich so vorstellen kann, wo man sagt, boah, das ist wirklich das, ja, das, was am untersten der Job-Hierarchie ist, macht er und er ist trotzdem glücklich. Und dieser Film macht was mit einem. Ich sag's euch ehrlich, wenn ihr Bock habt, der ist, glaube ich, auch auf der ARD-Mediathek drin. Wenn ihr Bock habt auf einen Film, der euch einfach mal ein bisschen das Gas runternimmt und einfach mal ein bisschen zum Nachdenken bringt, dann ist The Perfect Days echt ein schöner Film und toll auf jeden Fall.
Gute Empfehlung.
Der andere Film, der ist genau das Gegenteil. Habt ihr schon mal was von The Zone of Interest gehört?
Klar.
Hast du ihn gesehen?
Der KZ-Film.
Ach, du bist so ein...
Was denn?
Ich wollte dich gerade beleidigen.
Ich Warum?
Wollte gerade Stefan kurz so anteasern.
Ich wollte ihn immer sehen, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Stefan hat selbst den Trailer mal gesehen.
Stefan, ganz kurz. Der Film ist wirklich krass. In diesem Film, ich kann euch nur eins spoilern, in diesem Film werdet ihr nicht eine einzige wirkliche Gewalttat sehen. Diese Gewalttaten sind immer nur angedeutet. Sie erzählen von der Familie Höss, weil das ist die Familie von Rudolf Höss, der zu dem Zeitpunkt...
Höss
heißt er, nicht Hess. Okay. Das ist ein anderer. Ich habe auch am Anfang gedacht, es wäre Hess, aber es ist Höss. Von der Familie Höss und Rudolf Höss war der... Der Lagerkommandant, glaube ich, von, ich sag's gleich. Du siehst ein schönes Anwesen, wirklich ein schönes Einfamilienhaus, schön groß,
Garten, schöner Garten,
einen kleinen Pool im Garten, schön die Reben und Gemüse und Blumen und ein bisschen Honig und Bienen und alles, was man sich vorstellen kann, richtig idyllisch. Das Haus liegt in der Nähe von einem See, die Kinder gehen planschen und die Familie lebt ein schönes Leben und dieses Anwesen grenzt direkt an die Mauer von Auschwitz.
Was ist das für ein kranker Scheiß, Alter?
Und diese Familie lebt dort ich interpretiere das jetzt halt einfach so, the Zone of Interest so, also die tun das Ausblenden. Also das merkst du auch während dem Film, dass sie das komplett ausblenden, dass das einfach genau nebendran passiert, vielleicht das schlimmste Attentat, was an der Menschheit gemacht wurde, und die leben dort ein idyllisches Leben.
Und die Geräuschkulisse ist halt das Krasse. Die
Geräuschkulisse ist auch immer nur sehr, sehr dezent angedeutet und der Film macht was mit einem, das ist crazy. Und gewisse Szenen, die einfach mit einem Einblender sind, wo du nichts siehst, nur eine Farbe, die natürlich dann auch taktisch so platziert wurden und mit Geräuschen dann unterlegt wurden. Der Film macht was mit einem. Also wer The Zone of Interest noch nicht gesehen hat, ich habe den bei Amazon Prime habe ich den geholt gehabt. Ich habe den auf Amazon Prime gesehen. Ich wollte den dann meiner Schwester noch zeigen. Und ich glaube, der ist wieder kostenpflichtig. Ich habe den kostenlos gesehen.
Okay.
Auf jeden Fall The Zone of Interest. Ein krasser, krasser, krasser Film.
Hab den leider noch nicht gesehen, wollte ihn aber auf jeden Fall demnächst auch noch gucken.
Ja, also das war mein mediales Ereignis, was ich auf jeden Fall erzählen wollte. Diese beiden Filme haben mich auf jeden Fall geflasht in beide Richtungen. In happy und ruhig zu grausam und ruhig.
Ich war die Woche sogar im Kino und habe den Astronauten gesehen. Der heißt, im Englischen heißt er, glaube ich, Project Hail Mary. Ist ein Weltraumfilm mit Ryan Gosling. Und thematisch geht es darum, die haben irgendwas entdeckt, so einen Streifen, der sich durchs Universum zieht. Und da scheinbar irgendwelche Bakterien oder whatever, die wissen selber nicht genau, was es ist. Und die zerfressen die Sonne und alle Sterne und alles Licht im Universum wird halt davon zerstört. Und die wollen halt dann eine Mission starten in den Weltraum, um halt herauszufinden, was los ist und dies, das, bla, bla, bla. Mehr will ich auch gar nicht spoilern. Und ey, Leute, ich kann euch sagen, der Film ist einfach einer der besten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Der ist wirklich ein ultra, ultra, ultra geiler Film.
Würde Stefan drinbleiben?
100%. Lara war dreimal am Heulen im ganzen Film. Und der ist wirklich, also, ey, der ist, Leute, ich kann gar nicht so viel darüber erzählen, weil ich auch nichts spoilern will. Ich meine, im Trailer sieht man das schon.
Wie heißt der Film gleich nochmal?
Project Hail Mary oder Der Astronaut. Man kann was spoilern, was man im Trailer schon sieht, oder?
Nee, musst du nicht.
Ist das okay oder nicht? Frage ich jetzt wirklich.
Nee, musst du nicht.
Okay. Ja, dann will ich gar nicht so viel spoilern, damit ihr vielleicht sogar unvoreingenommen in diesen Film geht. Ich glaube, der Film hat sogar gerade eine über 8er Wertung bei IMDb. Ich habe bisher alle Menschen, die ihn gesehen haben, die ich kenne, die fanden ihn auch ultra fett. Also, Leute, guckt euch unbedingt Der Astronaut noch an. Das ist auch echt ein Film, wo es sich mal wieder lohnt, ins Kino zu gehen, meiner Meinung nach. Geiles Ding. Das von meiner Seite aus.
Stefan, erzähl mal vom Deutschlandmärchen.
Unser Deutschlandmärchen. Sendung, es wird dir gefallen. Ich habe die ganze Zeit konsequent an dich gedacht halt eben. Und an deine Familie. Und weil die es wahrscheinlich genauso gehabt halt eben so. Unser Deutschlandmärchen ist nach dem Roman von, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, Dinscher ist auf jeden Fall Vorname und Günchater oder so irgendwie, keine Ahnung, so spricht man es so ähnlich.
Shaitan.
Shaitan, nicht mit Teufel oder keine Ahnung. Gücyeter. Ich weiß nicht, wie spricht man es aus?
Nochmal Guc?
Ja, Yeter. Aber mit so einem Unterdingens dran. Das ist total schwierig halt eben. Selto, ich schick's dir mal kurz im Discord.
Oh, das muss ich jetzt mal lesen.
Lest das mal auf OG Türkisch vor, Selto.
Ich schick's dir kurz bei WhatsApp, dann kann.
Okay.
Warte, hier in unserer Meeple-Porn-Gruppe.
Ja.
Also hier, das ist der
Gücyeter heißt der.
Gücyeter, ja, so heißt es halt.
Gücyeter.
Gücyeter.
Ja, also, keine Ahnung. Also wörtlich übersetzt heißt es, bei der Kraft reicht für diese Geschichte.
Okay, ich
poste reichlich auch noch mal. Kraft.
Gücyeter. Okay.
Okay.
Und er ist auf jeden Fall der Autor gewesen und erzählt quasi die Geschichte von einer türkischen Gastarbeiterfamilie, die 1965 nach Deutschland gekommen ist, zu arbeiten und erzählt die ganze Geschichte so ein bisschen aus dem Frauenbild der Familie, in dem halt eben die Oma auch mit an den Start, die wird halt direkt mit rübergebracht und wie man dann quasi so von der Heimat entrissen hier an den Start kommt und patriarchalisch ist es natürlich so, lustigerweise hat Damon mich auf das Stück aufmerksam gemacht, der spielt nämlich da quasi mit und und er hat quasi da den Vater Yilmaz hat er quasi gespielt, dieser Familie, die 1965 herkommt und die ganzen Träume hat und wie das dann halt eben so ist, der Baba bestimmt dann auch, der muss jetzt hier, wie das so ist, das Zepter in die Hand nehmen, wir sind jetzt 1965 hier nach Nettetal gekommen, hier spricht keiner Deutsch, ja, aber der Baba hat hier eine Stelle in der Fabrik, die er jetzt irgendwo bekommen hat und ab jetzt muss er hier was aufbauen, er muss Geld sammeln, er muss Haus bauen, er muss Auto haben, er muss Familie in der Türkei mitversorgen, dies, das. Und so wie dieser Deutschlandtraum halt eben bei vielen Einwandererfamilien gewesen ist. Und das waren ja auch nicht nur Türken, das waren ja auch Griechen und Rumänen und Bulgaren und so weiter und so fort. Und das erzählt dann so ein kleines bisschen die Geschichte, was er dann alles versucht und sich dann verschuldet und seine Familie muss das halt eben einfach aushalten, weil sie kann nichts letztlich dagegen tun. Und er entschließt sich dann quasi halt irgendwann eine Kneipe zu eröffnen und wird dann dort auch so akzeptiert von den ganzen Leuten, die dort halt eben wohnen. Aber die lassen dann beispielsweise die ganzen Deutschen immer, oder auch seine Kollegen nutzen das dann quasi aus und lassen dann immer bei ihm anschreiben, weißt du, weil sie wieder kein Geld haben und kommt dann und dies, das. Und wie das mit der türkischen Gastfreundschaft so ist halt eben, das alles nach einer wahren Geschichte, war dann nachher auf den Deckeln 60.000 Mark halt eben offen von Leuten, die da was haben alle anschreiben lassen, er aus gutem Herzen immer nur gesagt hat, ja, okay, dann nächstes Mal oder kannst du nicht ein bisschen was bezahlen? Und die Frauen dahinter so quasi verzweifelt und so. Und dann haben sie quasi noch einen Sohn bekommen, der dann da auch noch mitgespielt hat und hat dann immer so ein bisschen so aus der Erzählerperspektive quasi so erzählt, wie er das dann als Kind erlebt hat. Im Kindergarten war, kein Wort Deutsch konnte, von der Kindergärtnerin dann auch immer außerhalb seiner Erfassungsmöglichkeiten auch schon immer grammatikalisch korrigiert wurden, dann dafür auch mit den anderen Kindern ausgelacht wurde, weil das waren damals auch die anderen Kinder, die auf einmal da waren, nach denen keiner gefragt hatte. Man konnte vorher halt eben in Deutschland als Kindergärtnerin arbeiten. Da waren halt eben alles nur deutsche Kinder. Auf einmal hast du halt eben 8 Kinder, die sprechen halt eben Türkisch oder Griechisch, aber kein einziges Wort Deutsch. Natürlich die auch alle fachlich einfach unterqualifiziert in dem Moment, weil die Ausbildung sowas nie irgendwie vorgesehen hatte in diesem Umfang und so weiter und so fort. Ja, und dann so ein bisschen so dieser Werdegang, wie das dann alles so gewesen ist und diese Dramatik und so. Und bis es dann nachher dann irgendwann so kommt, dass bis auf 1,5 Millionen sind ja auch fast alle zurückgegangen. Ich glaube, es waren irgendwie in Summe irgendwie 8 Millionen Gastarbeiterfamilien und davon ist wirklich der Großteil wieder in die Heimat auch zurückgegangen. Und von den paar, die geblieben sind, endete dann natürlich wieder ganz dramatisch halt eben, wo wir angefangen haben, leider diese Folge, dass sie dann irgendwann, ist es als in Fremdenhass umgeschlagen, dann wurden Asylbewerberheime angezündet und dann kamen halt eben Kinder von Gastarbeiterfamilien auch ums Leben, die eigentlich hierher gekommen waren, um dem Land zu helfen hier, dass Deutschland nach Hilfe gesucht, ja, wir brauchten Wirtschaftswunder, wir brauchten Leute, die sie in der Zeche arbeiten wollten, wir brauchten Leute, die in der Stahlindustrie arbeiten wollten, so, und das wollte hier keiner, so, und dann kamen die Leute, um uns zu helfen und sind am Ende wieder mit Füßen quasi rausgetreten worden, wenn du es nicht schnell genug geschafft hast, dich zu integrieren oder selbst wenn du es halt eben geschafft hast. War auf jeden Fall ziemlich nice, war total unterhaltsam, es war auch mit den richtigen, an den richtigen Ecken auch mit Humor gespickt, ja, also wie das halt eben sein soll, dass man auch mal einen Lacher und so hatte, wo dann auch mal ein bisschen mit Klischees gearbeitet worden ist. Und das war dann auch so ein bisschen wie, ja, keine Ahnung, wie der Damen auch den Baba Yilmaz da quasi gespielt hat, so wie man sich das so vorstellt und so wir immer unsere Klischee-Jokes mit dir machen, Seldschuk und so weiter und so fort. Aber das hat mich halt eben auch total daran erinnert, dass wir nie so gewesen sind. Wir haben damals, als wir zum Kindergarten gefahren sind und so, haben wir immer von irgendeiner türkischen Familie, haben wir immer Adem eingeholt. Ich weiß gar nicht, wie Adem mit Nachnamen hieß oder so, aber wir haben immer schon als Kartoffelfamilie irgendeinen türkischen Gastarbeiterjungen irgendwie immer abgeholt mit dem Auto und mit zum Kindergarten gefahren. Ich muss das viel mehr ein, meine Mutter ist zu Besuch. Ich muss sie unbedingt nochmal nachfragen, wie das dazu gekommen ist. Aber das ist mir gestern Abend direkt wieder so wieder Blitz angeschlossen, dass wir nie so gewesen sind, dass diese Leute nie so komisch für uns waren oder sowas.
Das ist. Also ich hätte jetzt fast gesagt, Story of my life. Es war aber letztendlich nicht my life, sondern das war live von meiner Familie, beziehungsweise von meiner Mom. Genau, also du hast eigentlich fast genau das erzählt, was halt war. Meine Mom ist auch so hergekommen.
Ja, vor allen Dingen, die Frauen dann, warte mal ganz kurz noch, die Frauen sind ja auch dann nicht so nach außen gegangen, sondern sie haben sich ja um die Familie intern gekümmert. Der Baba war arbeiten, der hat dann auch Connection zu deutschen Kollegen gehabt, konnte besser Deutsch gebrochen sprechen.
Ja,
die waren dann da auch so ein bisschen in ihrem eigenen Kosmos natürlich.
Meine Eltern, also meine Mutter ist erst hergekommen, auch in den 70ern war das, glaube ich, 60er, 70ern. Lass mich kurz rechnen.
Das kann sein hier, das steht hier auch 1965 sind die halt gekommen hier.
Das ja, ich glaube, das war entweder Ende 60 oder Anfang 70 auf jeden Fall und hat ja auch den ersten Schritt gemacht. Es war meines Wissens, war es einfacher für die Frauen, hier erstmal Anschluss zu finden und Arbeit zu finden. Deswegen sind meistens die Frauen als erstes gegangen und die hat dann meinen Dad und meine Schwester mit hergeholt. Also einer meiner Schwestern ist in der Türkei geboren sogar. Und später sind wir alle auf die Welt gekommen. Also wir sind insgesamt 5 Geschwister. Und als ich geboren wurde, haben die Hälfte von meinen Geschwistern, also die Hälfte von 5, haben halt sich entschlossen, dass sie eigentlich wieder zurück wollen. Und dann sind wir für ein Jahr zurückgegangen. Das heißt, ich war in meinem ersten Lebensjahr nicht in Deutschland.
Ich wurde wieder zurück geboren. In die Türkei erstmal, ja.
Ich wurde hier geboren und war ein Jahr lang als Baby in der Türkei. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass ja, die andere Hälfte von meinen Geschwistern halt eben wieder zurück wollte. Und dann war das so ein bisschen Kuddelmuddel und haben sie gesagt, komm, scheiß drauf, wir bauen uns doch das Leben drüben auf. Und dann gab es eine Kehrtwende und dann sind sie wieder zurückgegangen. Und dann ging alles seinen Lauf so.
Und ist Mama und Papa, die wohnen ja quasi auch bei dir halt eben im Ort, sind die nachgekommen dann irgendwann bei dir oder sind die auch, seid ihr alle mit Sack und Pack halt eben rüber oder hast du mit dann Sack wirklich auch mit alle, mit an, alle oder was?
Mit Sack und Pack, meine
Ich höre die AfD gar nicht gerne, Selçuk, dass ihr mit Sack und Pack gekommen seid, ne?
Nee, meine älteste Schwester, die in der Türkei geboren war, die hat geheiratet und ist dann hier in Deutschland geblieben. Ich glaube, das war der Grund meines, so glaube ich, kann ich mich dran erinnern. Ich war halt Baby, ich kann es nicht aus der eigenen Erfahrung sagen, aber sie war halt alleine und meine anderen beiden Schwestern haben halt gesagt, wir können doch nicht unsere Schwester allein lassen, die ist dort alleine, sie arbeitet natürlich Vollzeit, der Mann arbeitet Vollzeit, das war auch bei meinen Eltern immer so, meine Eltern haben auch immer beide gearbeitet und dann haben sie halt gesagt, wir wollen wieder zurück zu unserer Schwester halt. Und dann, also die eine Schwester, die hier geblieben ist, die aber eigentlich hier nicht geboren ist, die hat die Familie wieder zurückgeholt, ja.
Quasi crazy, Alter.
Ja,
quasi alle crazy. Sind quasi einer Person sozusagen gefolgt, dann wieder zurück halt eben.
Genau.
Und der Chat hat gerade auch schon festgestellt, Mashallah, Selçuk ist der Einzige, der doppelt dazugezogen ist hier in Deutschland. er wurde doppelt registriert an der Grenze als Einwanderer.
Wisst ihr, was das Krasseste war? Das absolut Krasseste, ich gehöre ja auch zu der Generation, ich musste mir, obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin, musste ich mir den deutschen Pass
verdienen,
wie man so schön sagt, musste ich ja beantragen. Ich musste ja erst Deutscher werden. Also ich bin nicht automatisch Deutscher
geworden. Geht das als Baby? Kann man nicht einfacher direkt Deutsch werden ohne Test?
Heutzutage, so? ab einer gewissen Generation, ab einem gewissen Jahrgang, ist das eine automatische Geschichte, dass du dich dann irgendwann mal entscheidest. Ich glaube, ich konnte das nicht entscheiden. Ich war Türke. Und musste das dann beantragen, dass ich Deutscher werde und musste dann sogar einen Eignungstest machen.
Bist du jetzt 100% keinen, Deutscher oder bist du auch halb?
Nein, dieses Halb-Halb-Ding kam erst, ich glaube, inzwischen gibt es Leute, die halb-halb sind, aber es gab bis zu einem Zeitraum, gab es nicht die Möglichkeit, entweder du bist Türke oder Deutscher, aber die Türken haben
okay, Selçuk, nicht akzeptiert. Okay, Selçuk, wir überprüfen jetzt, ob du den Einbürgerungstest nochmal bestehen würdest. Wie viele Bundesländer hat Deutschland?
Halt die Schnauze jetzt. Ich habe keinen Einbürgerungstest in dem Sinne gehabt. Ich hatte also kein Vokabel- oder keinen Grammatiktest gehabt. Ich hatte halt wirklich solche Fragen. Ihr müsst euch das vorstellen. Ich saß da mit der Einbürgerungsbeamtin da.
Wie alt warst du denn?
Mir gesagt, wann bin ich Deutscher geworden? Ich glaube mit 18 oder so.
Mit 18 erst? So lange fremd hier im eigenen Land, Selçuk?
18 oder 19, ja. Da hat sie zu mir gesagt, ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen und die müssen Sie ernsthaft beantworten. Und die erste Frage war, haben Sie Kontakt zu Terroristen?
Gut, oh Mann, ey.
Und dann habe ich gelacht. Das war das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe gesagt, ist jetzt Ihr Ernst, ne? Dann sagt sie, ja, bitte beantworten. Und dann sage ich, nein, natürlich nicht.
Auf der Skala von 1 bis 10, wie sehr lieben Sie Gerhard Schröder?
Zweite Frage, hatten Sie schon mal Kontakt zu Terroristen? Sage ich, auch nein. Und dann kamen wirklich noch zwei weitere Fragen, die in diese Richtung gingen mit Terrorismus, bis die durch waren.
Haben Sie schon mal eine Bombe gebastelt?
War ich wirklich, ich habe echt gedacht, wo bin ich hier gelandet, Alter? Aber whatever. Wir haben das Thema echt lang gezogen, Alter, krass. Ja, aber schön, Stefan, ein schönes Stück. Schönes Stück.
Er hat mega Bock ich, gemacht,
Stefan, Digga. Stefan hatte mich auch gefragt, ob ich mitkomme, aber es war zu spontan, Digga. Das, Stefan hat einen Tag vorher gefragt, am selben Tag, ich weiß gar nicht mehr wie.
Aber es war auch so nice, weil wir mit Damon vorher essen waren und dann er dann so mit Hauptdarsteller gewesen ist und du sahst ihn dann zum ersten Mal, also ich kenne ihn ja vom Zocken und auch zum Zusammenabhängen und so, aber ich habe ihn noch nie so hinter seine Profession mal so gesehen, so, weißt du? Und das fand ich richtig geil, dass er uns gefragt hat, ob wir da vorbeikommen und was für eine Art Mensch man auch irgendwie so ist. Der ist damals so mega aufgeschlossen, so, weißt du? Und, guck mal, du hast so eine Profession und du lädst deine Freunde dazu ein und zu sagen, ey, komm vorbei, ich will euch das mal zeigen, was ich quasi mache, während wir hier immer sitzen, so, ja, eigentlich kann man das hier keinem empfehlen, hier reinzuhören. Ich würde es jetzt und, nicht unserem direkt so, und, keine ich, Ahnung. So,
weißt und Selçuk, meinst du, Stefan wird auch zum Auftritt von mir kommen, wenn ich ihn einlade?
Ja, klar.
Nee. Siehste, ich glaube auch nicht, Selçuk.
Nee. Was denn? Doch, 1000%ig. Also.
Aber nur sorry, um Content draus zu machen, um ein Video zu machen, du
Bastard. Ding, Digga, wir kommen da, wir machen das offiziell, wo das ist, wir kommen da alle hin, Alter, ohne Scheiß.
Ihr fallt da auf wie die Mäuse in der Küche, Alter.
Ja, ist doch scheißegal.
Ihr müsst euch alle verkleiden, ihr müsst dann alle nach H&M gehen und euch ein ACDC-T-Shirt kaufen.
Digga, wir kommen da vorbei, cringy. Wir sind zahlende Kunden für die Getränke, natürlich lassen die uns da rein.
Da muss er erstmal vorher ein paar Spin-Kicks.
Ganz ehrlich, dran. Chris.
Ja.
Diese kleinen Leute da, vor denen du da auftrittst, diese 20, 30, ganz ehrlich, Digga, ihr freut euch doch über jedes einzelne Ohrenpaar, was da vorbeikommt, um diese Scheiße reinzuziehen. Und wenn da 10 Brettspielstinker vorbeikommen, ihr seid auf den Eintritt von 10 Brettspielstinkern angewiesen. Wir lassen dich nicht hängen. Sag Bescheid, wenn du in der Nähe performst.
Mach ich, okay. Wenn es das Geld ausgeht, dann mache ich Werbung. So, ey Jungs, ich gehe noch mal in Pinkeln. Ich würde sagen, nach vorher mal meinen Brettspiel-Jingle ab, oder? Vielleicht habe ich eine Mini-Kleinigkeit vorbereitet und Selçuk auch.
Oha, vielleicht habe ich auch was gespielt. Das wäre ja zu kräftig, zu krank. Board games talking about board games you can't believe. It's real board game content and a
bit and poop humor. Okay. Ich würde sagen, ich beginne jetzt einfach mit dem Thema Brass, weil jetzt bestimmt seit 2 Wochen die Leute gefühlt fragen, gehst du da rein, geht ihr da rein, habt ihr euch schon die Kampagne angeschaut und so weiter und so fort. Und ich habe mir heute nämlich die Kampagne mal angeschaut und habe mir auch schon ein paar Videos dazu reingezogen und ja, ein bisschen Deep Dive betrieben. Für die, die keine Ahnung haben, es gibt inzwischen eine keine Neuauflage, sondern eine Weiterentwicklung von Brass. Erinnert so ein bisschen an diese ganze Ära von Terra Mysticas, die hintereinander rausgekommen sind. Wie ihr wisst, ich glaube, das eine, es kam ein Gaia-Projekt, dann kam dieses Age of Innovation, glaube ich, hieß es doch.
Ja, irgendwie so.
Genau. Und also ist es letztendlich, basiert das alles auf dem Brass-Prinzip. Es gab ja dann, es gab ja mal Brass in, keine Ahnung, wann das rauskommt, ist in den 2000ern, glaube ich, oder so. Und dann kam ja die Neuauflage mit Brass Lancashire und gleich dazu gab es dann noch Brass Birmingham als die Weiterentwicklung. Und Brass Pittsburgh, die ganze Sache spielt jetzt diesmal nicht in den UK, sondern spielt jetzt in den USA, basiert jetzt sozusagen wieder auf dem Brass-System und entwickelt das aber weiter. Es wird so suggeriert, dass man sagt, es ist sozusagen die Weiterentwicklung von Brass Birmingham nochmal. Also es legt nochmal eine Schippe an Komplexität drauf. Die Kampagne ist krass gestaltet auf jeden Fall. Kann man sich auch komplett auf Deutsch durchlesen. Und was Brass Pittsburgh anders macht als Brass Birmingham und Brass Lancashire, wie gesagt, das Grundgerüst ist das gleiche, aber Brass Pittsburgh bringt noch ein paar kleine Kniffe mit rein und zusätzlich dann auch andere Ressourcen. In dem Fall ist es halt Öl, was noch mit dazu kommt. Beim Brass Birmingham war es ja dieses Bier, was da noch eine zusätzliche Ressource war. Hier ist es jetzt Öl. Und das Öl verbindet auch verschiedene Aktionen, die man dann auch mit Öl erst ausführen kann. Ich glaube, Ressourcen verkaufen oder sowas kann man dann nur mit Einsatz von Öl machen. Für was aber jetzt dieses ganze 3-Millionen-Ding, also das Ding hat schon über 3 Millionen eingenommen. Ja, das Ding kommt mit Deluxe und mit Scrolls, die einer nach dem anderen freigeschaltet werden.
Ich scroll ja gerade auch da durch und jetzt mal als Außenstehender, der sich mit dem Thema nicht beschäftigt hat, ich finde es fast schon frech, weil, und ich verstehe es nicht, weil das Ding sieht zu 95% genauso aus wie Brass Birmingham. Also okay, da ist eine Ressource ausgetauscht, ja, man hat jetzt keine Pokerchips mehr, sondern man hat jetzt Metallmünzen, wenn man sie extra kauft. Und okay, die Deluxe Cubes, die haben jetzt auch nochmal ein paar andere Farben und die Tonnen, die sind, also, ey, Leute, ich glaube, es ist zu 95% dasselbe Game.
Es ist letztendlich das Grundgerüst. Natürlich, die Playerboards haben sich ein bisschen angepasst. Die haben ein paar andere feine Kniffe gemacht, indem sie halt dieses, ich nenne es jetzt mal Tech Tree, weil du baust ja immer die, du kannst ja diese Gebäude auf dem Plan setzen und die kannst du dann halt weiterentwickeln, wenn Leute da auf diesen Gebäuden halt ihre Aktion machen. Das heißt, du schaltest da sozusagen immer bessere Gebäude frei. Die haben jetzt inzwischen auch eine oberste Zeile, steht auch in der Kampagne drin, dass es dann Gebäude gibt, die dann Endgame triggern und im Endgame nochmal richtig fett Bonuspunkte geben. Aber durch was diese Kampagne ganz stark aufgefallen ist, ist unter anderem diese Münzen, die da mit enthalten sein sollten. Jetzt kommen wir gleich zu dem Part. Da hat mir Julian schon vor einigen Wochen geschrieben gehabt, fand ich ganz interessant. Da hat er mir geschrieben, wortwörtlich, es ging um die Münzen und diese Münzen, da schreibt er, das Ding war wohl, dass die aus Vollmaterial zu schwer und eventuell teuer geworden wären. Durch die Löcher sparen sie Gewicht und es sieht zu anderen halt ultra geil aus. Also wenn man logisch drüber nachdenkt, ist es richtig. Also diese Münzen haben halt so ein paar kleine so Verwirbelungen und so kleine Schnörkeleien in sich drin, dass sie halt auch so ein bisschen hohl wirken, aber gleichzeitig auch eben geil aussehen.
Aber es geht rein um Gewichtersparung halt eben dabei.
Aber dabei auch um Gewichtersparung. Also es ist eigentlich eine geile Kombination aus, sieht optisch cool aus, aber ist auch gleichzeitig praktisch, weil man eben weniger Material braucht. Aber die Münzen sind nicht inkludiert. Das heißt, diese Münzen sind ein Extra-Buy.
Aber sind denn jetzt beim normalen Buy dann wenigstens die Iron Clays dabei, die normal
Option? Nein.
Nein, die braucht man gar nicht mehr.
Wir steigern uns gleich rein.
Okay.
Also, was ist aber noch neu an diesen Deluxified-Sachen? Die haben, jetzt kommen sie mit verschiedenen Technologien, sie haben sie auch richtig schön krass hervorgehoben, denn Roxley Games, die das Game hier rausbringen, die auch das erste Brass rausgebracht haben, oder Brass Birmingham, Brass Lancashire, die haben jetzt zwei neue Technologien, die sie jetzt vorstellen wollen. Das eine nennen sie Synth und sie nennen das widerstandsfähige Karten.
Digga, die labern scheiß, die Karten gab es doch schon beim Redlands Premium waren die Karten auch schon aus Plastik.
Sind einfach PVC-Plastikkarten.
Ja, und also, die gab es halt schon vorher. Sie haben da jetzt nur so ein Label drauf gemacht mit so einem speziellen S.
Und korrekt.
So, yeah, so, die Synth-Mechanik. Yeah.
Und sie sagen halt, diese Karten sind halt Flüssigkeit abweisend. Also man muss sie nicht sleeven. Man braucht da sich keine Sorgen zu machen. Und das ist so das Ding. Und die zweite ist schon was Krasseres. Also hat man so wahrscheinlich noch nicht groß gesehen.
No Glare.
Oder noch nicht wahrgenommen. Und die heißt No Glare und das ist eine Beschichtung, die vor Spiegelung schützt. Jeder von uns hat wahrscheinlich einen Brettspieltisch, wo er eine direkte Beleuchtung hat. Und man kennt das ja, wenn man dann irgendwie schräg zum Brett sitzt und irgendwie auf das Board schaut, dann kann es sein, dass sich Sachen spiegeln oder man möchte ein Foto machen und alles spiegelt halt. Und die haben halt diese No Glare Technologie, da ist eine Beschichtung drüber, dass halt dieses Board und auch die Playerboards nicht spiegeln. Und das ist eigentlich was ganz Cooles. Dass diese beiden Technologien, sage ich mal, oder Innovationen, wie sie es nennen, sind halt in den Games halt dauerhaft enthalten. So, jetzt kommen wir zu den Deluxified-Sachen, die aber noch freigeschaltet werden und die noch Extra-Buys sind. Also, ich habe ja schon gesagt, die Münzen sind Extra-Buys. Diese Münzen kosten dich alleine, wenn du sie kaufst, sind wir bei Euro, ich sage jetzt Euro-Beträge, ich werde das ein bisschen vermischen, manchmal sage ich Euro, manchmal sage ich Dollar, also ich sage aber auch immer dazu, was es ist für eine Währung. Jetzt in dem Fall sind es Euro, 88 Euro zahlst du für
plus Versand, die
Münzen alleine.
Dicken Huni oder was auf jeden
Fall. Ja, nee, weil wir sind noch bei den Münzen, 88 Euro kosten
die Münzen. Vor allem, ja, hier steht auch, die kosten $100 und im Retail werden sie $129 kosten.
So, die Iron Clays kannst du dir ja natürlich auch dazu holen, weil es gibt nichts anderes, es gibt nur eben die Iron Clays oder die Münzen oder du hast halt die Pappmarker drin. Die kosten dich Ja, 53 Euro, wenn du sie noch dazu haben willst. Die passen dann aber auch in das Inlay rein. Die haben das Inlay so konzipiert, dass du da auch die dementsprechend die Münzen oder auch die Iron Clays mit reinbekommst.
Also was braucht man? Braucht man jetzt mechanisch beides oder Münzen oder Iron Clays?
Nee, entweder oder.
Okay.
Du brauchst beides nicht. Das wäre absoluter Bullshit, weil dann würdest du ja Münzen gegen Iron
Clays. Ja, okay. Ja, hätte sein können, dass es zwei verschiedene Währungen
gibt. Aber generell ist es auch so, dass jetzt nicht so viel Münzen und Iron Clays dabei sind, wenn du sie kaufst. Also ist jetzt nicht so, dass du dann sagst, oh, ich habe jetzt richtig viel, dass ich auch nicht jederzeit wechseln muss. Also es ist schon eigentlich auch grenzwertig, finde ich zumindest. Und ja, es gibt natürlich dann auch die beiden anderen Brass-Spiele, die dann auch nochmal mit eingefügt werden in diese Kampagne. Und die werden auch noch mal auf den neuesten Stand deluxified. Das heißt, man kann sich sein altes Brass auch aufpimpen, indem man sich ein Synth-Deck holt mit diesen neuen Synth-Karten. Und da zahlt man sich halt eben 20 Euro und kann sich halt seine ganzen Karten, die man hat, ersetzen. Und man kann sich auch ein No-Glare-Board holen für sein altes Brass oder für sein altes Brass Birmingham oder Lancashire und zahlt dann halt auch noch mal dementsprechend, wie wir sind, es auch noch mal um die 20 Euro. Heißt, wenn man jetzt sein altes Zeug aufpimpen wollen würde, würde man wahrscheinlich so an die 40, 50 Euro
aber
zahlen.
Aber ist das ein ganz neues Game?
Wenn oder man, ist, nein, also, nein, warte, oder, warte, oder warte, 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 warte. Wenn man also sein altes Deluxe Brass, ich habe hier hinten die Deluxe-Version mit den Iron Clays. Also wenn ich jetzt auf den neuesten Stand der Dinge kommen wollen würde, was ich aber nicht ganz schaffe, weil ich sag gleich warum, müsste ich mir jetzt noch die Münzen, die brauche ich ja nicht, weil ich habe ja die Iron Clays. Das heißt, ich muss mir noch diese No-Glare-Board und die Synth-Karten holen. Dann bin ich bei 40, 50 Euro. Dann habe ich erstmal diesen Stand erreicht. Was die aber noch gemacht haben, ist, die haben Papp-Token mit Holz-Token ersetzt. Das heißt, alles, was Pappe war, wird jetzt auch zu dünnem oder eben zu Holz, zu Holzmarkern. Was eine ganz coole Sache ist schon, ne? Also kann man schon sagen. Die werde ich wahrscheinlich nicht bekommen, weil ich ja sonst das Spiel kaufen müsste. Ich kann die also nicht als Extra-Buy einfach dazu kaufen. Schade, Marmelade erstmal. So, das Spiel wird auf jeden Fall in verschiedenen Lokalisationen gemacht. Es ist diesmal mit dabei. Das heißt, die Deutschen können auch direkt ein Deutsches haben. Und man kann sich das Ding auch in einer Brass Collectors Bundle kaufen. Man kann alle Spiele auf dem neuesten Stand kaufen, muss sich aber dazu nochmal entscheiden, dass man sich halt Münzen kauft. Und wenn man alle drei Spiele mit Münzen sozusagen verpacken und haben möchte, dann muss man sich halt die Münzen dreimal kaufen. Dann zahlt man halt dreimal knapp 100 Euro und hat dann halt dreimal noch Münzen dazu. Und das Bundle kostet hier auf GameFound 310 Euro.
Aber dann ohne Münzen.
Ohne Münzen.
Das heißt, einmal Münze dazu, sind wir bei 400.
Aber das No-Glare-Board ist dabei, die Synth-Karten sind dabei und die Holztoken sind auch dabei. Also alles easy. Ich habe dann nochmal zurückgedacht und habe mir gedacht, ja klar, da kommen noch andere Stretch Goals. Es ist auch eine Zwei-Spieler-Erweiterung dabei mit einem Zwei-Spieler-Board. Es ist bei Brass Pittsburgh nochmal ein Solo-Modus dabei, was ja ganz wichtig ist für die ganzen Leute, die Solo spielen.
Aber ist das genau ist genau das gleiche
es wie ist das Birmingham? Gleiche Spiel
zu 95%.
Ja, aber anders. Du hast so kleine Feinheiten. Zum Beispiel ist ja bei Brass Birmingham ist ja, da gibt es ja also diesen zentralen Markt an Kohle und an, was war das andere?
War es nicht nur Kohle
und die orangenen Cubes? Was waren das, die orangenen Cubes?
Kupfer?
Ich weiß es gerade. Kupfer, glaube ich, war es. Die sind jetzt auf dem Board ein bisschen verteilt. Du hast verschiedene Märkte an verschiedenen Orten. Das heißt, du bist so ein bisschen individueller unterwegs. Du hast nicht diesen zentralen Markt. Das haben sie als Neuerung drin. Dann haben sie halt diese Ölmechanik mit drin. Die haben noch verschiedene andere Gebäude mit drin. Es ist halt so eine kleine Weiterentwicklung von dem Ganzen und halt ein bisschen komplexer. Aber ich habe mir dann gedacht, komm, weißt du was, ich gucke mir mal kurz die alte Kampagne an von Brass, weil es gab ja vor, ich glaube 2017, 2018 rum, gab es eine alte Kampagne, wo Brass Lancashire und Brass Birmingham das Licht erblickt haben.
Daniel auch beide genau. Zusammengekauft.
Genau, Daniel. Und da habe ich mal die Preise mal angeschaut. Ich meine, das ist 2017, 2018, da ist natürlich Inflation mit dabei, aber zu der Zeit konntest du dir nur die Deluxe-Version dort holen, da gab es noch keine Retail-Version, und eine Deluxe-Version hat dich zu dem Zeitpunkt gekostet knapp 50 Euro.
Ja.
Und beide Deluxe-Versionen zusammen haben dich knapp 100 Euro gekostet.
Ja.
Inklusive Versand.
Ja.
Crazy.
Inklusive
die Zeiten ändern sich hart, ey.
inklusive Tags.
Ja.
Rockslay hat die Tags sogar übernommen in der EU und in verschiedenen anderen Kontinenten auch noch. Ja, und jetzt aber sind wir bei einem neuen Projekt und ich habe ja schon ein paar Zahlen aufgezählt. Wenn ihr die Brass Pittsburgh Collector's Edition haben wollt, zahlt ihr 110 Euro. Dann kommt noch hinzu, dass ihr die Clays oder halt die Chips haben oder halt die Coins haben wollt. Dann zahlt ihr halt nochmal zwischen 50 und 90 Euro. Und dann kommen da nochmal Versand hinzu, die ihr noch dazu rechnen solltet.
Also ich glaube, im Chat steht es auch, Jekyll hat 240 Euro gezahlt für Pittsburgh mit den Münzen. Und kommt Versand noch dazu, okay.
Kommt Versand noch dazu und kommt Tags kommen auch noch mit dazu.
Eine schöne Runde mit 150 Euro
Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, was er sich alles dazu hinzugefügt hat, aber wir sind wirklich bei dem Preis. Früher hast du zwei Brass Deluxe Editionen mit Iron Clays bekommen für 100 Euro inklusive Tags und jetzt zahlst du für das Dreier-Bundle über 300 Euro plus Tags plus Versand plus noch die Zugabe, die du kaufen musst, wenn du die Clays oder die Münzen haben möchtest. Leute, ihr müsst Brass wirklich, wirklich lieben und ihr müsst dieses Spiel suchten, damit es für euch sich lohnt, dass ich sagen würde, yo, ich kann das voll nachvollziehen.
Und dann spielst du Pittsburgh und das Spiel, was du so liebst, spielst du nie mehr dann. Also das ist dann ja auch outdated.
Und wenn da Leute draußen sind, die sagen, von wegen, yo, und wenn du gar kein Brass hast, das ist jetzt die Möglichkeit, da einzusteigen und so weiter. Yo, kann ich irgendwie ein bisschen verstehen. Aber will man wirklich in Pittsburgh einsteigen als Brass-Neuling, wenn man weiß, dass Brass Birmingham auf BGG Platz 1 ist? Natürlich, da wurde.
Ey, es ist doch, ich glaube, es ist doch am Ende auch dasselbe wie mit Great Western Trail. Also ja, am Anfang, also zocken alle, wenn es neu rauskommt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn ich mal wieder von irgendwem gehört habe, wird irgendwie doch immer nur das Standardmäßige gezockt, oder?
Das weiß ich nicht. Aber du hast schon einen guten Vergleich gebracht, also mit Great Western Trail.
Ja, weil ganz im Ernst, man sieht es ja auch an vielen Games und ich merke es jetzt, oder wir haben es jetzt auch gerade unser Hobby und wir entwickeln uns ja auch weiter und bla, oder ich habe es ja auch selber gemerkt. Ey, irgendwie, man steht immer auf den neuen heißen Scheiß, aber irgendwie manchmal sind die Sachen dann so aufgebläht, dass sie irgendwie den Charme vom Original fast schon verlieren. Ich mag auch immer mehr und mehr neu und bla, aber es ist halt wie mit den Games und so Selchuk schon immer gesagt hat, Leute, hört doch mal auf mit den ganzen Erweiterungen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass irgendwie gewisse Erweiterungen dann das Spiel so sehr verändern, dass es irgendwie dann den Charme verliert. So, weil, ja, zum Beispiel Dune Imperium. Mega geiles Ding. Und so ein paar Erweiterungen sind auch irgendwie super geil. Aber man kann auch theoretisch immer alle Erweiterungen benutzen. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dann hast du so viele kleine Untermechaniken, da macht das jetzt eine Fantasiezahl. Da macht das zum Beispiel aus einer 5er Komplexität auf einmal mit allen Erweiterungen zu einer 7,5er Komplexität. Und irgendwie finde ich, manche Spiele verlassen dann irgendwie ihre Bubble,
halt
für die sie gedacht wurden. Und ja. Ich glaube zum Beispiel, ja, Brass Birmingham, also sind wir ehrlich, ich habe das auch schon ewig nicht mehr gezockt, aber, und da ist sich ja Boardgame Geek auch eigentlich, Brass Birmingham ist theoretisch das perfekte Eurogame. Ist das nicht sogar immer noch auf Platz 1 Boardgame Geek oder so, wo ich mir denke so, ja, muss es dann jetzt noch mehr rumgefeilt? Wahrscheinlich für die Leute, die das Ding wirklich jede Woche knallen. Es geht um
Kohle natürlich, mein Alter. Meinst du, Martin Wallace hat gesagt, oh, fuck, man, ich hab mein Game ist absolute Top 1 bei BGG und ist ein erfolgreiches Game, jeder feiert.
Ja, Digga, wir hätten Unfinished Business, hätten wir auch gemolken bis zum Tode, wenn wir damit international erfolgreich gewesen wären.
Dann
wäre jetzt auch schon die 10. Erweiterung draußen.
Ich will nur sagen, er hat Brass Pittsburgh nicht entwickelt, weil er gesagt hat, da fehlt mir was. Der hat Brass Pittsburgh entwickelt, weil vielleicht Roxley gesagt hat, ey, komm, alter Martin, da können wir vielleicht noch was rausholen, setz dich doch mal hin. Oder vielleicht saß er auch wirklich da und hat gesagt, weißt du was, ich will noch ein bisschen Kohle verdienen, ich tue da noch ein bisschen. Das, was da rumgetweakt wurde, Leute, also letztendlich ändert sich das Spielgefühl ja nicht. Es ist ja immer noch die gleiche Essenz. Und das ist für die Leute ja, das verkaufen sie als Argument. Sie sagen, du kaufst trotzdem ein Brass, aber mit so einem kleinen paar Tweaks und du bekommst jetzt eine Deluxification, die hast du noch nie vorher gesehen, ja. Und das ist richtig krass.
Die übertreiben direkt, vor allem die machen hier dieses TM dahinter, dieses Synth TM, No-Glare TM, Alter, mit dicke Trademark.
Einfach meine Eier. Ja,
einfach nur, weil die einfach Plastikkarten und irgendwie ein mattes Board haben, machen die jetzt da dicke Trademarks drauf, wo ich mir denke, boah,
wenn die ganzen Opfer werden gecatcht, das ist doch einfach. Das
und
ist
ich sag dir, Assistent. Ich sag dir, Leute, wenn ihr euch die Kommentare von den ganzen Influencern durchlest, habt ihr wieder diesen gleichen Anschein, so wie immer.
Ja, die ganzen Eierlutschenden.
Eierlutschen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder die Cherries rausgepickt aus den Kommentaren. Ich habe mir nämlich den Kommentar von, den habe ich letztes Mal, über den habe ich letztes Mal schon geredet, das ist der Dude mit der Kipper, das ist dieser Boardgame Co. Der hat so eine Brille und so ein bisschen orangene Haare und der macht eigentlich immer sehr gute Kickstarter-Reviews und so. Und der hat Pittsburgh auch erklärt und hat dann halt auch die unterschiedlichen Sachen dazu erklärt und hat dann halt dazu noch gesagt, als letztes Fazit, brauche ich Brass Pittsburgh. Und er ist jemand, der spielt Brass Birmingham sehr gerne, gehört auch zu seinen Top-Spielen. Und er sagt, er spielt das Ding so ja 3 bis 4 oder 5 Mal im Jahr. Und er ist sich nicht mal sicher, ob er das braucht. Das ist eine Gamefound Review. Und er sagt, er ist sich nicht sicher. Und deswegen mag ich diesen Typen, weil er immer kritisch bleibt. Er sagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich das brauche.
Ja, nachdem sein Freund sich da selber verbrannt hat, als er da die Kickstarter-Kampagne gescammt hat, dieser, wie hieß der andere, sein Freund nochmal, mit dem er Videos zusammen gemacht hat, der dann irgendwie diese einen Kickstarter-Hersteller. Quackerlope, genau. Nachdem der verbrannt ist, ist, glaube ich, der Boardgame Co. jetzt ein bisschen vorsichtiger geworden.
Ja, ich weiß nicht, aber ich gucke halt nur ab und zu mal seinen Content. Wenn
Quackerlope, ist er noch relevant, Stefan?
Keine, ich gar nicht.
Stefan, du bist doch in der Szene.
Ist du, er bist noch relevant? Du bist ja in der englischen Review-Szene, bist du doch quasi bekannt wie ein bunter Hund.
Okay, Leute, ja, habt ihr ein Brass noch im Regal?
Ja, natürlich.
Ich habe noch nie eins gehabt.
Okay.
Ich habe noch ein Birmingham.
Chris, welchen hast du?
Birmingham mit Iron Clays.
Aber du verkaufst es.
Ich habe zumindest drüber nachgedacht, aber ich habe es bisher behalten, glaube ich. Ich guck mal,
was ich habe. Ich habe meins auch noch im Schrank. Und jetzt kommt die Frage in die Runde: Werden wir reingehen oder wird einer von uns reingehen?
Auf gar keinen Fall, Digga.
Auf keinen Fall. Alter.
Ich bin immer noch ein bisschen, also minimal am Überlegen, zu 10% nochmal immer noch bei Cyberpunk einzusteigen, weil es ist ja tatsächlich auch die erfolgreichste Kampagne Boardgame-technisch ever ist. Chris, das wird aber Roy hat mir auch ein bisschen in den Kopf gewaschen, er sagt so, ey, pass auf, und Roy ist halt, der zockt alle Trading-Card-Games gefühlt und der hat ja auch echt viel Star Wars mit mir gezockt. Er sagt, ey, Chris, pass auf, ist immer noch eine Red Flag, dass die immer noch nicht alle Karten revealed haben und das, was man bisher sehen kann, ist so basic. Also selbst, ja, zum Beispiel auch jedes Trading Card Game fängt basic an. Also sogar Star Wars.
Einmal jetzt wieder?
Ja, genau.
Ja, ja,
also, weil sogar Star Wars hat ja einigermaßen basic angefangen mit so 3 Mechaniken so. Aber er sagt, Bro, Cyberpunk ist noch mal weniger als Star Wars zu Beginn war. Weil es ist einfach nur so, du hast nicht mal unterschiedliche Lanes. Irgendwie nur Blocker können blocken, du hast da so wenig Mechanik. Er sagt so, die Leute buttern da gerade so krank viel rein und man, also man weiß gar nicht, ob das irgendwo mal irgendwann hingeht. Das ist so ein Basic-Shit, Digga. Also keine Ahnung, ey.
Nur abschließende Worte, also ich werde auf jeden Fall auch nicht reingehen. Ich bin absolut zufrieden mit meinem Brass Birmingham. Es wird so wenig gespielt, dass ich auf jeden Fall kein neues Brass brauche. Was ich aber ganz cool finde, ist, die haben in der Kampagne noch dazu geschrieben, dass sie in der Entwicklung schon so weit sind, dass sie eigentlich theoretisch nur noch auf Druck drücken müssen und das ganze Zeug wird gepresst. Und die sind auf jeden Fall zuversichtlich, dass das Ding Anfang nächsten Jahres ausgeliefert wird, was ja echt eine sportliche Zeit ist für so eine Deluxified Kickstarter Gamefound-Kampagne. Ja, da kann man jetzt nur noch hoffen für die Leute, dass die reingegangen sind, sollen halt eben ihr Zeug frühzeitig bekommen. Und ihr werdet den Gebrauchtmarkt auf jeden Fall geflutet sehen, Leute. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute ihr Brass Pittsburgh wieder verkaufen werden, weil ich glaube, viele, viele Bäcker sind da auch drin mit eventuell einen neuen Brass Birmingham oder sowas. Also es kann die Zahlen, klar, man kann die Zahlen ablesen, aber ich glaube nicht, dass Brass Pittsburgh jetzt Brass revolutionieren wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ey, ich finde meinen Brass nicht, aber da ich die Iron Clays noch im Schrank sehe, gehe ich davon aus, dass ich
stark, Chris.
Dass ich das auch noch haben muss. Aber ich bin ja gerade im Umzug, deswegen sieht man das nicht so. Kann ich jetzt gerade nicht alles so gut sehen. Ach doch, ich hab's gesehen. Ja, ich hab's noch da auf jeden Fall, genau. Ja, ja.
Genau, das wär's zu dem Thema.
Ja, folgendes. Ich hab irgendwie, wir sind gestern irgendwie in die Stadt gegangen, weil wir noch ein paar Ostergeschenke besorgen mussten. Also nicht wir, sondern Lara. Und dann habe ich gesagt, komm ey, wir starten mal wieder dem, Mann, wie heißt der Brettspielladen in Dortmund nochmal? Kultspiele. Wir starten mal eine Kultspiele. Einfach mal Andreas besuchen. Ihr kennt das so ein bisschen. Immer wenn man in, also ich kenne zumindest nur, immer wenn ich in so eine City gehe, wo ein dicker Brettspielladen ist, zumindest einmal reingehen. Selbst einmal gucken, stöbern. Und ich habe einfach mal wieder aus dem Bauch heraus, weil habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ich habe einfach mal wieder ein Spiel mitgenommen.
Ach, ist das schön, mein Alter. Ich habe richtige
so Gänsehosen.
Ich fühle mich gerade so ein bisschen in die Zeit zurückversetzt,
und, Alter. Und ist am selben Tag sogar noch gespielt.
Krass, Mann!
Oha! Ja, pass auf, weil
mit richtigen Regeln ist die Frage.
Ja, ja.
Nee, Bruder, schnell drüber gewichst.
Ich hatte das auf der Messe schon irgendwie angelächelt. Hab's dann mal nicht mitgenommen. Und dann habe ich es vor 2 Wochen, hatte der Kron, der macht ja immer so auf seinem privaten Account, auf Instagram macht er immer so ein Format, das heißt Should I Stay or Should I Go, irgendwie so. Da stellt er mal ein Brettspiel, macht er eine Story, stellt ein Brettspielregal vor sich und dann wartet er kurz, entweder schiebt er es nach rechts für weg damit oder er schiebt es nach links und es bleibt. Und je nachdem, egal in welche Richtung es ist, danach kommt dann immer so eine Auflistung.
Kleiner Texteinblender. Der.
Ja, alle Pros und Kontras, warum es bleibt, ist das so. Und da habe ich es halt auch nochmal gesehen. So, ich halte vor kurz in die Kamera und sage dann auch gleich den Namen. Vielleicht habt ihr es auch schon gesehen hier. Sagt das was? Sagt euch das was?
Nee,
ja, für alle Hörer, es heißt Zenit. oder Zenith, aber ich glaube Zenit. Es ist auch von demselben Artist, von dem der Tag-Team gezeichnet hat. Deswegen sehen die Charaktere auch.
Deswegen sieht es auch so scheiße aus.
Nee, es hat Empfehlungsliste 2025 Kennerspiel des Jahres.
Ah, okay.
Und es ist einer der Spiele, die mechanisch gesehen Es ist ein Spiel, welches die Hauptmechanik besitzt, was, glaube ich, in den letzten Jahren so mit einer meiner Lieblingsmechaniken war. Selçuk, wie würdest du diese Mechanik nennen, die man bei Schottentotten spielt? Zum Beispiel.
Welche Mechanik von Schottentotten?
Ja, die Hauptmechanik. Dass man so verschiedene Schlachtfelder hat sozusagen und dann versucht, so da die Mehrheiten zu haben und sowas. Wie heißt das?
Air, Land and Sea. Ich hab keine Ahnung, wie die Mechanik
aber ihr wisst, heißt. Ja, ey. Ich guck mal, ob das
irgendwie schreibt. Ich weiß nicht, wie die heißt.
Lane-Battler schreiben die Leute im Chat.
Ja, genau. Ja, genau. Ja, perfekt. Ja, okay, sagen wir mal so, es ist ein Lane-Battler. So.
Stark, Leute, und ich, Alter.
Richtig. Danke, Chat, Leute, euch verlasst.
Habt ihr dem alten Mann geholfen, ey.
Lane-Battler. Und ich muss sagen, es war mir aber natürlich von vorne auch rein bewusst, es schlägt die gleiche Kerbe, wie Caper Europe schlägt, worauf ich ja letztes Jahr auch schon ein paar Mal drüber geredet habe, auch eines meiner meistgespieltesten 2-Personen-Spiele. Und welches auch, habe ich mir auch auf der letzten Messe geholt, dieses Bad Baby Lich King schlägt. Thematisch ist das Ding jetzt erstmal egal. Das ist ein Weltraum-Ding. Und ihr habt halt in der Mitte ein Tableau mit 5 verschiedenen Planeten. So. Dann habt ihr links noch so ein Tech-Board, wo ihr auch noch was machen könnt. Und rechts habt ihr noch so ein Einflussboard oder ein Politikboard sozusagen. Ist das ein
2-Spieler-Spiel?
2 bis 4, aber Bruder, es ist ein 2-Personen-Spiel. Es ist wieder dieselbe Scheiße. Wir schreiben hier auch 4 Personen drauf. So. Mhm. Und dann ist es eigentlich so ein Ding, ihr habt eine Hand mit Karten, wo immer was draufsteht. Es sind immer Kosten drauf, die ihr bezahlen müsst. Und dann sind unten immer Sachen drauf, die ihr abhandeln könnt von links nach rechts. Die erste ist immer, ihr dürft einen der Planeten in eure Richtung bewegen, ein Feld. Aber es gibt dann halt, es gibt rote Karten, blaue, grüne, gelbe, orange. Und genau so funktioniert es halt mechanisch auch. Wenn ihr eine rote Karte spielt, dann legt ihr das auf die rote Planeten und dann dürft ihr den bewegen. Danach sind aber noch andere Sachen bei, wie zum Beispiel, ey, klau deinem Gegner 2 von den Ressourcen. Oder zerstöre 2 Karten von deinem Gegner. Oder du darfst noch 2 Karten von dem Stapel aufdecken und bei dir hinlegen, aber die nicht abhandeln und, und. Warum macht man das? Sobald man einen Planeten, ich glaube, das sind 5 Schritte, in seine Richtung gezogen hat, vom Board runter, dann darf man den bei sich hinlegen in die Ablage und man gewinnt das Spiel, wenn man 3-mal denselben Planeten hat, wenn man 4 unterschiedliche Planeten hat oder wenn er 5 irgendwelche Planeten hat. Also es geht halt einfach darum, wer hat als erstes die Planeten. Mhm. Und dann ist es wirklich die ganze Zeit ein Vor-Zurück. Und es hat irgendwie so ein, also es ist halt sehr einfach, es hat aber trotzdem sehr viele Fähigkeiten und es ist zum Beispiel auch eine der Mechaniken ist, für jede Karte, die schon in der Reihe liegt, ist die nächste Karte, die da drauf spielt, ein günstiger. Dann gibt's aber wiederum Karten, die sagt, ey, pass auf, ich spiele eine blaue Karte, aber für je zwei blaue Karten, die du zerstörst, darfst du zum Beispiel den Planeten mehr in deine Richtung bewegen und solche Sachen. Also du zerstörst Karten, du sammelst Karten und. Es ist super basic. Es hat mega Laune gemacht und es war so ein Punkt, dass ich erst so dachte, nach 70%, Bruder, ich hatte irgendwie drei unterschiedliche Mob die ganze Zeit, hat mir ein Planet gefehlt und Lara hatte die ganze Zeit einen. Und ich dachte mir so, ja, okay, aber Digga, wie soll die denn jetzt hier aufholen? Also, aber irgendwie hat die es dann doch hingekriegt, dass es am Ende doch Gleichstand war und ich dann einen Zug, bevor sie gewonnen hätte, habe ich gewonnen. Und es war wirklich am Ende noch ultra, ultra knapp. Ey, und das ist halt, keine Ahnung, ich glaube, das kostet, ich weiß jetzt nicht, wie teuer das online ist, es hat da bei dem im Laden, glaube ich, hat es 35 gekostet oder so. Es ist für das, was es ist, natürlich ein bisschen teuer. Ich finde es aber, also materialtechnisch ist ganz cool, weil die Planeten und die paar Ressourcen so sind aus diesem, ich weiß nicht, wie das heißt, dieses recycelte Plastik-ähnliche Zeug. Ich weiß, es war, glaube ich, nicht Plastik. Ich glaube, da die was Kutna Hora oder so kam damals schon damit. Das ist noch irgendein so neues Material, glaube ich. Ihr wisst, was ich meine. Ja, okay. Das ist so eine Art Plastik
weiß,
oder.
Aber ich weiß auch nicht, was. Ich weiß aber auch nicht genau, wie sich das nennt. Aber ich weiß, das genau. Fühlt sich auch so ein bisschen anders an, ne?
Ist ganz geil, ein bisschen rau und so. Und ich muss halt sagen, ey, pass auf, es ist ein super geil designtes Game. Es ist ein perfektes Zwei-Personen-Spiel. Aber, deswegen habe ich auch zu Lara gesagt, wir müssen das die Woche jetzt noch ein, zweimal spielen, weil ich jetzt nicht weiß, zum Beispiel im Vergleich zu Caper Europe, wo ich sage, ey, ich glaube, am Ende des Tages ist Caper Europe das spannendere Game, weil bei Caper Europe hast du halt, du hast zwei Decks, du draftest jede Runde. Und du hast dann auch, bei Caper Europe hast du ja verschiedene Lanes, wo du sozusagen so Raubüberfälle durchführst und hast dann da deine Diebe, die du hinspielst. Aber wenn alle Diebe ausgespielt wurden, dann wird ein anderes Deck gedraftet und das sind so Gadgets wie Waffen oder irgendwelche, was weiß ich, Enterhaken und bla bla bla. Das heißt, du hast dann einmal die Charaktere, die du in die Reihe spielst dann aber in dem nächsten Zug Items auf diese Charaktere. Und das machst du halt dreimal. Du spielst drei Phasen Charaktere und drei Phasen spielst du Items drauf. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das dadurch eine bisschen deepere Ebene hat. Aber am Ende des Tages sind die, glaube ich, alle relativ nah beieinander. Ob man dann die alle braucht, weiß ich nicht. Also ich kann nur sagen, ey, das Ding hat mir richtig gut gefallen. Ich werde es mit Lara noch mal spielen. Lara hat zum Beispiel Caper Europe noch nicht gespielt. Das werde ich dann die Tage auch mal mit ihr spielen. Und dann diskutiere ich mal mit ihr, ob sie denkt, dass man beide braucht oder ob die unterschiedlich sind. Ich weiß auch mal, Bad Baby Lich King hat ihr damals nicht so gut gefallen. Mir hat sehr gut gefallen. Aber ich dribbel die Tage noch mal alle drei mit ihr hintereinander und dann diskutiere ich mal mit ihr, ey, yo, was davon behalten oder alle oder nichts. Und dann reden wir dann nächste Woche nochmal drüber, weil ich mag so und ich mag diese Mechanik.
Ich habe gerade irgendwie festgestellt, dass ich den Preis gerade direkt einsortiert habe in die Spielerzahl. Also als du gesagt hast, 35 Euro hat sich jetzt erstmal, das ist nicht megamäßig teuer angefühlt, aber als du dann gesagt hast, das ist eigentlich ein reines Zwei-Personen-Spiel, habe ich dann wieder gesagt, eigentlich ist 35 Euro für ein Zwei-Personen-Spiel, solange wir nicht von einem Schach mit Edelholz reden oder sowas, ist schon teuer so, ne?
Ja, aber was also, ist ein Dune Imperium, was in den Dune War for Arrakis das 120 kostet?
Ja, okay, aber da ist, ja, ich meine einfach nur, so, weil du hast die Mechanik erklärt, es ist relativ kleines Spiel, auch relativ schnell zu Ende, kann auch in einer halben Stunde irgendwie runtergespielt sein oder in 20 Minuten, denke ich mal.
Auf der Packung steht halbe Stunde.
Ja, deswegen ist mir gerade nur aufgefallen, als du gesagt hast, zwei Spieler spielt 35 Euro und die Kürze von dem Spiel, habe ich gedacht, ist schon teuer.
Es hat bei Boardgame Geek auf jeden Fall eine 8,0. Und von keiner 3100 Wertungen. Also ist ja schon mal relativ solide. Ich finde das Artwork auch schön designt, also das generelle Aufmachen von dem Game, so optisch ist es halt nichts Besonderes, aber ey, es ist.
Aber im Chat steht auch, das 2 gegen 2 Spiel soll vollwertig sein, also soll Spaß machen.
Ja, aber ja, dann sind wir aber wieder bei dem Punkt, wo ich mir denke, Leute, Real Talk, ja, ich verstehe es und okay, cool, dass ihr das schreibt und ich glaube euch das, aber wenn ich vier Personen hier habe, spiele ich was anderes. Dann das Regal ist voll, das spielt du man nicht, wenn man zu viert ist. Watches ist was ganz anderes, Digga.
Ja, deswegen. Das war aber bis zu dem Zeitpunkt, wo wir es nicht so.
Auch nicht klar, haben, ja,
war
stimmt
das
auch
nicht
klar.
So. Ja, stimmt muss, schon. Muss man aufpassen, weil Watches hat wirklich Magie entwickelt, als es zu viert gekommen ist.
Ja, okay, Merokana sagt, es ist sehr gut. Okay, ich werde es mal ausprobieren. Dann hat das Ding im Gegensatz zu Caper Europe ja natürlich doch noch ein Alleinstellungsmerkmal, weil Caper kannst du nur zu zweit spielen und Bad Baby Lich King, glaube ich, auch. Ich werde es mal auschecken, aber Leute, falls ihr irgendwie mal in letzter Zeit länger nichts gekauft habt und ihr habt das Ding in der Hand, ihr macht damit einfach nichts verkehrt. Aber es ist keine Kaufempfehlung jetzt erstmal. Wie sieht's aus? Sind wir durch oder was, Freunde?
Ich erzähle euch noch einmal ganz kurz noch was vom Wochenende vielleicht, habe ich auch gespielt.
Ja, mach.
Einmal.
Ja, mach.
Tamam, Stefan.
Sabine, ich bin mit Sabine von Samstagmorgen sind wir quasi, haben wir so eine Tour gemacht. Wir sind irgendwo in deine Richtung gefahren, Selçuk, und haben dann irgendwo
an die Mosel, an eine Weinschorle getrunken.
Genau, Ostanatolien, genau, in der Süddeutschland haben wir so eine Tour gemacht. Wir waren in Baden-Baden und drum dran. Wir haben auf jeden Fall Freunde von der besucht. Wir waren beim ersten Pärchen irgendwie frühstücken, sind dann weitergefahren, haben bei dem einen Pärchen halt eben dann übernachtet. Und am nächsten Tag waren wir dann mit Übernachtung im Schwarzwald auf so einem Berg, Höllenpass, keine Ahnung, Digga, vollkommen auf dem Berg. Ich mir gar nichts dabei gedacht, so, sie sich ja auch nichts. Erstmal voll nett, so, ihr so ein bisschen so ihre Freunde kennengelernt. Ich muss auch sagen, Leute, Selçuk, Chris, Markus, was haben wir bitte für ein geiles Spiel designt? Ich hatte natürlich dann als Gastgeschenk so ein Unfinished Business mitgebracht. Und das haben wir dann sowohl bei jeder der Familien quasi so gespielt. Und gerade die letzte Family, die hatten noch so zwei Kids, 13 und 15, zwei so Jungs. Digga, wir sind da eskalativ ausgerastet, sind die da auf das Game. Und am nächsten Tag habe ich schon Bilder bekommen, hatten sie noch Besuch, waren auch mit ihren Freunden Unfinished Business am Zocken. Digga, und es waren wieder die crazysten Kombinationen von Aktionen und Ereigniskarten dabei,
hast du
abgefeuert
sind. Dazu getan?
Was sagst du?
Hast du die zwei kleinen Erweiterungen mit dazu getan?
Ja. Ich habe alle Ereigniskarten, alle Dingens, alles wieder zusammengemischt, damit keiner wusste, was wieder quasi passiert. Und ich fand das total süß, weil Sabine hat das dann auch zum ersten Mal die Woche vorher gespielt, als Uwe und so hier war, hatten wir das ein bisschen gezockt. Und so war sie so in Feiern, dann war ich halt eben draußen so smoken so und ich sah dann durchs Fenster drin so, wie sie das dann raushört und das den anderen so pitchte, weißt du so. Und dann habe ich zum ersten Mal so
ganz
gesehen,
stolz gewesen,
wie sie so stolz. Ganz stolz das Game pitchte, was ihr so mega viel Bock gemacht hatte so. Und dann okay. So die Hoffnung hegt, dass allen anderen gut gefällt und so. Da haben wir richtig einen rausgepöllert. Also Leute, ich kann euch echt nur sagen, ich habe am Wochenende richtig Unfinished Business gespielt. Falls ihr es länger nicht mehr gespielt habt, solltet ihr euch das auf jeden Fall nochmal wieder aufs Tapet holen. Und geht auf jeden Fall in den Shop, weil wir haben echt nur ein paar Exemplare liegen. Ich habe keinen Bock mehr, Lagerkosten zu bezahlen. Kauft die letzte Scheiße bei den Happy Shops aus dem Lager bei uns raus.
Damit wir endlich die Cyberspace-Version machen können nächstes Jahr. Markus hat nichts mehr zu tun.
Die Cyberspace-Version mit den
Unfinished Business Netrunner.
Mit Synth-Karten und No-Gearboard.
Und Synthwave-Soundtrack, den Markus per KI macht.
Ja. Und ich muss auch natürlich sagen, da waren sie natürlich ein bisschen angefixt und Sabine wollte unser anderes Spiel halt eben auf Tim's Game auch mal zocken und das habe ich dann auch mitgebracht, haben wir auch gezockt. Ist auch richtig gut angekommen. Vielleicht müssen wir dann mal drüber reden über alles.
Nee.
Ja, Leute, nee.
Tamam, ich überlasse
euch. Tamam, verpiss dich, Digga, verpiss dich.
Ich überlasse euch die Bühne.
Stefan, ich überlasse dir auch da an der Stelle die Bühne. Du kannst die ganze Kohle einstecken und den ganzen Stress kannst du dir auch einstecken. Kein Problem.
Selçuk, ich brauche dich, um einen Monat lang die Gamefound-Kampagne zu betreuen, wo die Leute dann schreiben, Drex AI Artwork, Plagiat, allgemein nur Wichser,
yes,
zieht euch mal diesen Link rein, und da hat der Digga das und das gesagt und dieses, jenes und dann alle Rechten, der Linke ist Antifaschist, das ist linker Terrorist. Das dürfte nicht unterstützt werden.
Also Stefan, das könnten
die Container müssen beim Zoll in den USA angehalten werden.
Wir könnten daraus direkt eine Trailer-Kampagne machen, Alter. Let's go. Ist so.
Wir sollten uns auf jeden Fall überlegen. Ich habe noch mehr gezockt, Leute. Nächste Woche erzählen wir schon ein bisschen was. Und vor allen Dingen, morgen wird Dick War Room gezockt. Wie lange haben wir War Room bitte nicht mehr gespielt? Ich bin sehr
gespannt. 4 Jahre.
Bestimmt, Digga. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob Hitler Deutschland morgen wieder kollabieren wird, wie Chris es zuletzt halt eben in den Arsch geritten hat.
Überleg mal, wie viel Geld hast du dafür bezahlt und wie oft hast du schon gespielt? Bisher 0 Mal dein eigenes Exemplar.
Ja, aber war das teuer noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war doch dann auch
nicht
so teuer.
Boah,
das
glaube ich ja doch schon 220 oder so, oder nicht? War es schon, oder?
Ich habe das mit allen Optional Buys, ich habe alles am Start, ich habe hinten im Schweineraum noch gesehen, ich habe da die ganzen
Konflikte. Ja, also Leute, ich weiß auf jeden Fall, schreibt Stefan schon mal, er wird es nächste Woche ausziehen lassen. Weil er würde sagen, es war eine geile Erfahrung, aber ich werde das nicht mehr auf den Tisch bringen und um das alle 3 Jahre zu spielen, brauche ich selber nicht besitzen. Also schreibt Stefan schon mal euch auf die Warteliste ein.
Stefan wird es morgen irgendjemand mitgeben, der vor Ort ist. In diesem
oder Sinne. So, ja.
Das in diesem ist die Sinne, Prediction. Naja, gut. Alles klar, ich weiß Bescheid. Ey Leute, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Das waren wieder wir drei von der Tankstelle, Chris Selczuk und meine Wenigkeit. Apropos Tankstelle, eigentlich könnte ich anstatt einmal zu tanken mir auch gleich noch dieses Pittsburgh-Ding All-In holen.
Feige.
Vielleicht mache ich das noch, Leute. In dem Sinne, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Peace, Leute.
Aloha, Leute. Selçuk hier. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr es noch nicht wisst, wir haben jetzt einen Steady-Account eingerichtet, auf dem ihr uns monatlich oder jährlich unterstützen könnt. Wie ihr das findet, einfach auf Google MPLPRN Steady suchen. Oder schaut einfach in die Shownotes. Chris hat es euch da reingepackt. In diesem Sinne, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Peace.